Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wie immer gilt, ich wiederhole mich gern, vergesst nicht, uns zu abonnieren auf den gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes und Deezer oder hört euch danach schön unseren sehr langen Artikel, Sprechartikel, Podcast auch genannt, auf unserer Homepage an im Player. Wie wir in der letzten Folge von vor zwei Wochen schon angekündigt haben, freuen wir uns auf diese Episode der FFK ganz besonders, weil Arne Wielander und ich große Oscar-Fans sind und wir in dieser Episode über Klassiker der Oscar-Geschichte sprechen wollen. Ich selber habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich ein großer Fan der 80er Jahre bin, weil ich der Ansicht war oder bin, dass diese Filme zwar sehr naiv gewesen sind, aber mit sehr großem Optimismus ihre Wahrheiten verbreitet haben, sodass sie einfach umwerfend gewesen sind. Das ändert allerdings nicht daran, dass wir beide, Arne und ich, der Auffassung sind, dass es vor allen Dingen die 70er Jahre gewesen sind, in denen einige der größten Oscar-Klassiker ausgezeichnet wurden, als auch sehr starke Konkurrenzen geherrscht haben. Nun erinnere ich mich daran, Arne, du sicher auch, wie ich vor ein paar Wochen wir so ein Flurgespräch gestartet hatten und darüber redeten, wie toll doch ein ganz bestimmt besetztes Feld gewesen ist in der Oscar-Verleihung von 1975, also dass sozusagen die Film von 1974 ausgezeichnet hat, weil da ist mir nämlich aufgefallen, dass in dem Jahrgang der besten Nebendarsteller gleichzeitig nominiert gewesen sind, nicht nur Lee Strasberg, von dem man ja vor allen Dingen immer gehört hat, als der große Schauspiellehrer, wo so viele deutsche Schauspieler hingehen, ist ja fast schon inflationär bewusst verwendet worden, diese Lee Strasberg-Schule, also nicht nur Lee Strasberg nominiert gewesen ist, sondern auch der sehr junge Robert De Niro für seine Darstellung als Vito Corleone im Godfather 2, sondern auch tatsächlich Fred Astaire mit seiner allerersten Oscar-Nominierung, also ein ganz junger Newcomer, konfrontiert wurde mit dem alten Hasen des alten Hollywoods, Fred Astaire. Wir alle wissen ja dann, wer gewonnen hat, ne?
Ja, der ganz junge Schauspieler, der De Niro und nicht der sozusagen aus Respekt nominierte Fred Astaire, nämlich für das Flammende Inferno, wo er nicht getanzt hat oder auch tanzt, aber in dem Hochhaus, das schon in Flammen steht bei der Eröffnungsfeier, und er trifft einen alten Schwarm wieder, eine Dame, die er vor Jahrzehnten kannte, und ich glaube, eine Katze spielt auch eine Rolle, die er dann später aus dem 82. Stockwerk, aus diesem Penthouse, aus diesem großen Saal rettet. Und zwar in einer Art Feuerwehrkran, in so einem Körbchen. Und ich glaube, der Wikipedia-Eintrag dazu besagt sogar, er rettet Jennifer Jones, er nominiert dafür, dass er Jennifer Jones, die spielt die Dame Katze, rettet in dem Film. Und das ist auch die einzige Großtat und die Aktion. Ansonsten unterhält er sich über vergangene Zeiten plaudernd mit der auch früher berühmten Jennifer Jones, eine Schauspielerin, die in den 40er Jahren populär wurde und die die Geliebte eines berühmten Produzenten war, der vom Winde verweht produziert hat und der unbedingt Jennifer Jones berühmt machen wollte in einem Film mit Gregory Peck Mitte der 40er Jahre.
War das sowas wie eine Ehrennominierung für Fred Astaire? Ich meine, Towering Inferno, Flammendes Inferno war ja ein großer Kinoerfolg in jedem Jahr, aber man hätte ihn ja normalerweise nicht auf der Liste gehabt.
Nein, der Film wurde, glaube ich, auch abgesehen von Spezialeffekten gar nicht nominiert. Ich habe das noch nicht parat, wir haben hier viele Zettel natürlich, das müssten wir nachsehen. Aber Flammendes Inferno wurde nur in Nebenkategorien nominiert, wie übrigens auch ein anderer großer Katastrophenfilm, Erdbeben, der auch zu der Zeit, also die Katastrophenfilme waren damals enorm populär. Erdbeben unter anderem mit Charlton Heston, Flammendes Inferno, der Film mit Paul Newman und Steve McQueen. Paul Newman, der gramgebeugte panische Architekt, der den Turm entworfen hat, und Steve McQueen als der Feuerwehrmann, der dann schließlich nahezu alle aus den Flammen rettet. Und Paul Newman am Ende sagt, baut andere Türme, baut besser, damit beim nächsten Mal nicht wieder die Feuerwehr kommen muss und wir euch nicht heraushauen müssen.
Kennst du die legendäre Geschichte mit dem Darstellerstreit zwischen Newman und Steve McQueen? wer denn in den Credits als Erster genannt werden würde. Und man wusste irgendwie, dass Steve McQueen der aufstrebendere Star der beiden werden würde und hatte sich ja dann darauf geeinigt, beide irgendwie gleichzeitig im ersten Bild des Vorspanns zu zeigen, aber höhlenversetzt. Also man hat, glaube ich, McQueen rechts unten und Newman rechts oben gezeigt, was sozusagen beide Lesarten ermöglicht hat. Man kann ja entweder von oben nach unten lesen oder von links nach rechts, aber der dafür, dass er halt von links nach rechts gelesen wird, muss dafür den unteren Platz einnehmen. So werden Eitelkeiten irgendwie auch dargestellt.
Also beide haben natürlich gezögert, die Rolle anzunehmen, und McQueen hat länger gezögert als Paul Newman. McQueen war ja damals schon ein Star, es war nach Papillon und es war nach Bullet und es war nach Thomas Crown ist nicht zu fassen. Und Newman freilich schon seit den 60er Jahren großer Star. Und McQueen dachte am Anfang und sagte am Anfang seiner Karriere, nachdem er in einer Fernsehserie gespielt hatte, Anfang der 60er Jahre, ich glaube um 1960, Western, ein Westernhelden, Paul Newman ist der, der zu schlagen ist. Den müsse er schlagen, nicht mehr Brando, sondern Paul Newman, um in den 60er Jahren populär zu werden, was McQueen dann ja gelungen ist. Newman hatte dann allerdings zwei sehr große Erfolge, Butch Cassidy und Sundance Kid mit Robert Redford, inszeniert von demselben George Roy Hill, der dann auch The Sting, der Clue, 1973 inszeniert hat. Und dieser Film wurde 1974 bei der Oscarverleihung ausgezeichnet als bester Film. Mhm. McQueen hat nie einen Oscar gewonnen, Paul Newman viel später für Martin Scorseses Color of Money, erst 1986. Und ich glaube, im Jahr davor hatte er schon einen Ehren-Oscar bekommen. 85 und 86 wurde er dann ausgezeichnet für Color of Money.
Ja, das passiert leider immer wieder, ne? Ich hatte das bei Morricone, das ist ja auch so gewesen, er hat einen Ehren-Oscar bekommen, den er gar nicht annehmen wollte, weil er sich auch noch fit gefühlt hat als Komponist, und hat er für The Hateful Eight den ja bekommen, ne? Oder den Irving G. Tolberg Award, den Steven Spielberg, glaube ich, 1987 bekommen würde, als man der Auffassung war, er würde wahrscheinlich nie einen Regie-Oscar erhalten, was dann später dennoch irgendwie stattfand. Das ist immer besonders tragisch, wenn man vorher abgespeist wird mit solchen Trophäen, um anschließend dann noch die, in Anführungszeichen, richtigen zu bekommen. Ich fand es in dem Oscar-Jahr 1974 halt so toll, weil alleine, wenn man sich die Nominierten für Best Picture ansieht, welche Großkaliber da halt sind. Also ausgezeichnet wurde ja letzten Endes in The Godfather Part 2. Francis Ford Coppola hat dann endlich den besten Film bekommen, nachdem er zwei Jahre zuvor für seinen ersten Paten den nicht bekommen hatte, den hat er ja Cabaret erhalten. Und jetzt waren gleichzeitig noch nominiert Flammendes Inferno, Lenny, also der Film über Lenny Bruce mit Dustin Hoffman, dann nochmal Coppola, The Conversation und schließlich Chinatown von Polanski, was normalerweise ein Film gewesen wäre, der in anderen Jahrgängen ohne die Konkurrenz mit dem zweiten Paten sicherlich mit dem besten Oscar, mit dem Oscar als besten Film ausgezeichnet worden wäre.
Ja, also Towering Inferno war immerhin nominiert, was aber der Tatsache geschuldet war, dass McQueen und Newman jeweils, glaube ich, $1 Million Gage bekommen haben. Damals sensationell, vielleicht nicht die allerhöchsten Gagen, die je gezahlt wurden, aber eben für zwei Schauspieler, für zwei sehr nicht sehr große Rollen, auch keine bedeutenden Rollen. Und der Film war teuer, war natürlich Prestigeprojekt für Hollywood. Und es war nicht New Hollywood, sondern es war etwas anderes. Es war auch New Hollywood, nämlich das megalomanische Produktionskino, das dann mit Star Wars und mit Spielberg in gewisser Weise vielleicht schon mit dem Weißen Hai beginnen sollte. Also es stand unmittelbar vor der Tür. Aber das war noch das alte Studiosystem, eigentlich so viele Stars wie möglich in einem so aufwendigen, langen Film wie möglich. Etwa 2,5 Stunden dauert das Flammende Inferno. Man kann nicht sagen, dass diese 2,5 Stunden komplett immer zu aufregend sind. Ne? Der Brand wird ganz schön länglich, und das Herumgerenne, übrigens mit O.J. Simpson als nicht Fahrstuhlführer, aber so etwas wie Portier, der im technischen Überwachungsraum Dienst tut, und dann immerzu durch das Treppenhaus rennt, um irgendwen zu retten und um Steve McQueen zur Hand zu gehen. Und immer die Konstruktionspläne des Turms zu entrollen. Er deutet dann immer auf eine Stelle, um Steve McQueen zu zeigen, wo noch eine Aufzugstür ist oder dergleichen. Mhm. Dann Chinatown hätte sicher gewonnen, Polanskis Film, Lenny mit Dustin Hoffman, Außenseiter, Conversation ebenfalls von Coppola.
Einen Oscar bekommen, nämlich den für das beste Screenplay, aber dann halt immerhin für Robert Town. Es waren total viele gute Filme nominiert. Das wird immer wieder klar, aber gerade wenn du dir nochmal Best Actor anguckst, das war doch irgendwie eine komische Verzweiflung, irgendwie Art Carney auszuzeichnen, nur weil er vielleicht ein bisschen älter gewesen ist. Wenn du dir überlegst, wie hochklassig besetzt gewesen das Feld ansonsten gewesen ist. Also Dustin Hoffman, Jack Nicholson als Jack Gittes in Chinatown, Pacino natürlich für den Godfather. Und dann natürlich mit Robert Finney nochmal eine klassische Rolle als Hercule Poirot im Orient Express.
Ja. Wie ist das erklärbar? Art Carney, eigentlich ein Nebendarsteller, freilich schon seit mindestens 20 Jahren, wahrscheinlich beliebt in der Hollywood-Kommune und bei Schauspielern beliebt. Bei bekannter Darsteller, Erzkomödiant für den Film Harry and Tonto, ein sehr rührender Film. 3 Jahre später gab es noch einen Film mit Art Carney, vielleicht sogar besser, Die Katze kennt den Mörder. Da spielte ein einsamer Mann mit einer Katze. Auch dafür wurde er, glaube ich, noch einmal nominiert.
Hat er nicht auch bei dieser Cocoon-Truppe von Ron Howard mitgemacht?
Da war er dann möglicherweise zum letzten Mal, das war wohl einer seiner letzten Auftritte. Aber es ist natürlich auffällig, dass die so viel spektakulären Darstellungen von Jack Nicholson in Chinatown, auch Dustin Hoffman als Lenny Bruce, der hat es natürlich auch darauf angelegt, wollte das zu seiner größten Rolle machen. Und Al Pacino im Paten, dass die alle nicht gewonnen haben. Albert Finney, sicher Außenseiter mit Mord im Orient Express, für den allerdings Ingrid Bergman den Oscar für die beste Nebenrolle, ihren dritten Oscar, bekommen hat, für einen einzigen Monolog von ungefähr 5 Minuten Länge, den sie in dem Film spricht.
Ich glaube, was Pacino mit Sylvester Stallone gemeinsam haben dürfte, ist, dass er zweimal für dieselbe Rolle nominiert wurde. Ne? Als Michael Corleone wurde er für den ersten Paten ja auch schon nominiert, wenn auch als Nebendarsteller. Und Stallone wurde ja damals für Rocky nominiert als Hauptdarsteller und dann für den vorletzten Rocky-Film Creed als Trainer nochmal in der Nebenrolle. Ist auch ein seltenes Phänomen.
Mhm. Ja, und Pacino hat sehr zu Unrecht für den ersten Paten den Oscar nicht bekommen und für den zweiten Paten den Oscar nicht bekommen.
Sehr zu
und man weiß gar nicht, in welchem der beiden Filme eindrucksvoller ist. Der schweigsame, verhemmte, stille Junge im ersten Paten und dann der gewandelte, selbstbewusste, machtbewusste und auch sinistre, dann verbitterte Michael Corleone im zweiten Part.
Dann würde ich sagen, schwelgen wir mal kurz im Godfather. Wieder. Ein etwas abrupter Übergang. Ich bitte nochmal kurz, also die aufmerksamen Hörer der Freiwilligen Filmkontrolle werden es ja bemerkt haben, wir haben jetzt erstmals Musik eingespielt, die 30 Sekunden erstmal ausgesetzt hat, aber was für euch ja sicher eine schöne Abwechslung dargestellt hat und für uns auch nochmal kurz für eine Gedankenpause. Ich will es nicht zu sehr in den Jahrgängen springen, aber wir sind ja gerade schon mal kurz auf den Exorzisten zu sprechen gekommen, der in das Jahr 1973 gefallen ist, und dann 1974 ausgezeichnet wurde. Er ist ja so ein bisschen so, man sagt ja immer, der Beginn des Blockbuster-Kinos ist der Weiße Hai gewesen, weil du da diesen riesigen Fisch aus Gummi gehabt hast mit einem Motoren drin und sozusagen damit demonstriert wurde, dass mit Monstern große Kasse gemacht werden kann. Aber der Exorzist, der seinerzeit 1973 der erfolgreichste Film aller Zeiten wurde, hat ja quasi das Rennen damit eröffnet. Also es dürfte meines Wissens der erste Film gewesen sein, der aus dem fantastischen Genre oder dem Fantasy stammt, und die Leute so ins Kino gezogen hat. Also ich wüsste, vorher waren es ja vor allen Dingen Dramen, ne? Vom Winde verweht oder selbst der im selben Jahr angelaufene Clue. Nun gab es hier diese Gegenüberstellung von dem Horrorfilm Der Exorzist und The Sting, der Clue. Wie würdest du das einschätzen, Arne? Ging da für dich schon so eine Art Ablösung ins Blockbuster-Kino hin los?
Na, das glaube ich nicht. Also der Exorzist hat den Preis für das beste Drehbuch bekommen. Allerdings das adaptierte Drehbuch, weil es den Roman von William Peter Blatty schon gab, den er selbst adaptiert hat für den Film Der Exorzist. Aber die großen Preise hat das Ding von George Roy Hill gewonnen. Und George Roy Hill hat auch beste Regie gewonnen für denselben Film. Und einige andere Preise hat der Clou auch noch bekommen. Darunter das beste Originaldrehbuch von David S. Ward. Und das
Ding, drei Oscars für Marvin Hamlisch auf einem Haufen für zwei verschiedene Filme, das haben wir nie erlebt. Best Original Dramatic Score, The Way We Were. Und der beste Songscore, damals gab es die Kategorie Songscore noch für den Clou. Und
der Song The Way We Were müsste ja von Marvin Hamlisch geschrieben, von Barbra Streisand gesungen. Übrigens The Way We Were von Sidney Pollack, ein Film, der sonst keine Preise gewonnen hat in dem Jahr. Also die allermeisten Preise jedenfalls an das Ding. Und das ist ein Film, eine Gaunerkomödie ganz alten Stils, eigentlich eine Boulevardkomödie oder so etwas wie eine Ensuite-Komödie.
Zu den Klängen von Scott Joplins Entertainer.
Ja.
Director im Plastik.
Ja, und das macht einen großen Teil des Charmes des Films natürlich aus, des nostalgischen Charmes, Rückgriff auf die 20er Jahre, die Atmosphäre dieser Zeit. Und Paul Newman und Robert Redford, also die beiden Schauspieler, die schon in Butch Cassidy und Sundance Kid auch eine Komödie, Western-Komödie brilliert haben. Und das funktioniert auch hier sehr gut. Der ältere, der abgezockte, souveräne Gauner ist Paul Newman. Und Robert Redford ist der etwas jüngere Taschenspieler, Trickser, eigentlich ein Taschendieb, der immer zu Geldbörsen entwendet und schnell davonläuft und der auch hier so eine Art in dem Clou, dem titelgebenden Sting, eingesetzt wird, als derjenige, der die Sache ins Laufen bringt. Und Newman zieht die Strippen hinter den Kulissen zusammen mit einigen anderen. Es werden auch immer zu Kulissen aufgebaut, also ein Wettbüro, und da spielt im Wesentlichen die Handlung noch dazu in einigen Zügen. Immerzu wird Poker gespielt. Und Newman ist das charmante Schlitzohr. So, und der Film war ungeheuer populär, gut geschrieben, überschaubar, große Stars und hat die Hauptpreise bekommen, allerdings keinen Preis für Newman, keinen Preis für Redford. Jack Lemmon hat den Hauptpreis gewonnen.
Newman war noch nicht mal nominiert, ne? Es war nur Redford nominiert. Ich finde es ja interessant, wenn du dir die Director-Liste anguckst, dass diese sichere Bank der Clue, also George R. Hill, den bekommen hat. Und wenn du mal darunter schaust, welche anderen sowohl Hoffnungsträger als auch halt Veteranen auch nominiert gewesen sind, die viel bessere Regieleistung gebracht haben, also allein Friedkin für den Exorzisten oder auch jemand wie Bernardo Bertolucci für den letzten Tango in Paris und sogar George Lucas, das weiß man vielleicht heute gar nicht, also alle regen sich ja über ihn auf oder machen sich über George Lucas als Regisseur lustig und sagen, wir geben ihm die schlechtesten Anweisungen, die es gibt. Aber für American Graffiti, seinem erst zweiten Film, hat er tatsächlich eine Regie-Nominierung erhalten.
American Graffiti ist wahrscheinlich sein bester Film. Ist auch übrigens ein nostalgischer Film, der auf die 50er Jahre zurückgreift. Der erste Film dieser Art, von denen es später so viele gab, die Rock'n'Roll-Zeit der 50er Jahre, sozusagen Petticoat, Diners, Autorennen auf den Straßen der Provinz. Ich glaube, der Ort heißt er Modena in Kalifornien, jedenfalls Lukas Heimatort. Und dort spielt ist dieser findet der Film auch statt mit Richard Dreyfuss und mit Harrison Ford. Und ein Film, der durchaus einen großen Preis verdient gehabt hätte. Interessanterweise war Ingmar Bergman nominiert für Schreie und Flüstern. Ein Kostümfilm mit Liv Ullmann. Neben William Friedkin eben Bernardo Bertolucci für den letzten Tango. Was natürlich zeigt, dass der Oscar, dass die Oscar-Jury, dass die Academy nicht vollkommen blind war.
Ja, oder
für bedeutende, auch radikale Filme.
Ja, aber das sind so diese radikalen Außenseiter, die man sich, glaube ich, gerade in dem Bewusstsein gönnt, zu wissen, dass sie sowieso den Oscar nicht bekommen werden. Also oftmals hast du so Ausreißer nach unten und oben, die sehr radikal wirken, von denen man einfach weiß, dass sie den nicht kriegen.
Ja, aber immerhin wurde Ingmar Bergman 1974 bemerkt für diesen Film, ne, wenn auch nicht für die 25 Filme vorher, für die er hätte nominiert werden können. Und Bernardo Bertolucci, noch gar nicht ein berühmter Regisseur, immerhin auch für den letzten Tango, ein Film, über den das Mindeste nur gesagt ist, weil man behauptet, dass es ein kontroverser Film war, der auch in vielen Kinos gar nicht gezeigt wurde, der mehr oder weniger mit Bannen belegt wurde und nur von Erwachsenen gesehen werden durfte. Was hat der Film für einen Skandal verursacht?
Dies ist wahrscheinlich, wenn du mal schaust, Best Actor, einer der bestbesetzten Fünferreihen des Jahrzehnts. Jack Lemmon, Save the Tiger, Marlon Brando, Last Tango in Paris, Jack Nicholson, wieder dabei, The Last Detail, Al Pacino für Serpico und Redford für seine Rolle im Sting. Ja. Also selten so eine Besetzung sind, die der stark gewesen ist, voller Ikonen.
Ja, und gewonnen hat der älteste der Schauspieler, der, glaube ich, vorher nur für eine Nebenrolle in einem Film von 1956 nominiert worden war, nämlich Keine Zeit für Heldentum. Interessanterweise eine Komödie, die John Ford inszeniert hat. Da war Jack Lemmon, das war noch vor Some Like It Hot, in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Ich glaube, es war sogar sein erster oder zweiter Film. So, 20 Jahre später etwa hat er immer noch keinen Oscar bekommen, trotz seiner vielen großen Komödienleistungen, etwa in The Apartment. Und deshalb hat man ihm für Save the Tiger den Preis gegeben, auch zu Recht. Das ist ein Film, der den Umbruch zeigt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in der amerikanischen Gesellschaft. Und Lemmon spielt einen biederen Geschäftsmann, der sozusagen in den Tumult um Vietnam gerät, also in die Gegenkultur, in die Proteste gegen Vietnam. Sein Sohn ist in Vietnam ums Leben gekommen und sein Leben wird umgeworfen und er sieht dann unter Tränen, glaube ich, einen Dokumentarfilm über den Vietnamkrieg und gerät auch an jüngere Hippie-Frauen aus der Generation seines Sohns und er ist, glaube ich, so etwas wie ein Handelsvertreter, also ein braver Geschäftsmann, der plötzlich an allem zweifelt, was ihm als amerikanischer Traum immer selbstverständlich erschienen war. Nun, die andere, dafür hat er den Preis gewonnen. Heute erinnert man sich an Al Pacino in Serpico, natürlich eine der großen Pacino-Rollen. Jack Nicholson, ich weiß nicht, wie oft er nominiert wurde, ungefähr 9 Mal wahrscheinlich oder 8 Mal. 3 Preise hat er gewonnen. Hier The Last Detail. Ich glaube von Hal Ashby.
Er würde ja auch bald dran sein, ne? Das ist ja, wenn ich das richtig im Blick habe, ist es sein dritter. Ist es vielleicht nicht seine erste Nominierung, aber es ist in dieser dreierfolgenden Nominierung seine erste, auf die im nächsten Jahr dann Chinatown und dann schließlich sein Gewinnerfilm Ein Flug übers Kuckucksnest folgen würde. Also 3 Jahre in Folge nominiert zu sein, das ist, glaube ich, zuletzt tatsächlich Bradley Cooper gelungen. Ich glaube, der hatte tatsächlich 3 Nominierungen in Folge geholt für die ganzen David O. Russell-Filme in den Nullerjahren. Bin ich mir allerdings nicht so sicher. Klar, für Brando war das natürlich auch eine Nominierung, weil man gewusst hatte, dass er irgendwie durchs Raster fallen wird und nicht mehr so viel zur Verfügung stehen möchte. Er hatte ja irgendwie den sehr publikumswirksamen den Oscar für den Paten abgelehnt und dann eine als Indianerin verkleidete Frau auf die Bühne geschickt, die den Preis in seinem Namen ablehnt. Man hat ihn trotzdem nochmal nominiert, vielleicht auch, um ihn irgendwie im Geschäft zu halten, aber danach sind seine Rollen ja stetig immer weniger geworden. Ich glaube, er hat dann wahrscheinlich bis zu seinem Tod in höchstens noch 10 Filmen mitgespielt nach 1973.
Ja, fast nur noch Nebenrollen. Er war 1975 übrigens neben Jack Nicholson, der ihn bewunderte, in Duell am Missouri. Misslungener, aber ein hochinteressanter Spätwestern. Und da spielte er die Hauptrolle einen etwas tuntigen, seltsamen, flamboyanten Terminator, so ein Killer, der in einem Großmutterkleid auf seinem Pferd reitet und auch so eine Art Schlafmütze trägt. Und sein Gegenspieler ist Jack Nicholson. Und also eine sehr merkwürdige Rolle, für die man Brando durchaus nochmal hätte nominieren können. Nicholson vielleicht für die Nebenrolle. Aber so der letzte Tango war natürlich tatsächlich Brandos letzter Tango. Ich glaube, ein Jahr zuvor hatte er den Oscar gewonnen für den Paten. Mhm. War dann nicht erschienen. Aber hier wurde er nicht übergangen. Eine sehr richtige Entscheidung. Denn das ist vielleicht sogar der Gipfel seiner Schauspielkunst im letzten Tango nahezu gar nicht mehr zu spielen. Ja. Also er geht eigentlich nur im Kamelhaarmantel durch die Straßen von Paris unter der Bahntrasse durch und dann in dieser leeren Wohnung, in der Maria Schneider trifft. Und dann ist es die neurotische Auseinandersetzung, ist es das erotische Spiel, auch gewaltsame Spiel der beiden. Mhm. Und unvergessen die Dialoge, die Brando wohl improvisiert hat, überwiegend, die Bertolucci nicht geschrieben hatte.
Wobei es gab ja die Vermutung, dass Bertolucci und Brando durchaus auch gemeinsames Spiel gespielt hätten gegenüber Maria Schneider. Es gab ja zuletzt diese Berichte darüber, dass beide sie missbraucht hätten. Nun wird das allerdings nicht mehr geklärt werden können, da ja alle tot sind. Ne? Anne,
ja.
Ich möchte nochmal, bevor wir über den Exorzisten zu sprechen kommen, nochmal kurz an die großartige Titelmelodie des Stückes erinnern. Ein abrupter Stopp, daran müssen wir noch arbeiten. Tubular Bells, das ist ein Stück geschrieben von Mike Oldfield, in einem komplett anderen Kontext veröffentlicht, aber dann sehr passend als Titelmelodie für den Exorzisten verwendet. Also ich fand schon extrem bemerkenswert, ich weiß nicht, wie du das findest, dass so ein Film, der auf große Schockeffekte setzt und sehr viel mit Masken und Tonspuren arbeitet, glaube ich, erstmals einer ist, der als für den besten Film nominiert wurde. Dazu auch als Schauspielerfilm wahrgenommen wurde, da drei der daran mitwirkenden Schauspieler zumindest nominiert wurden. Einmal Ellen Burstyn als Mutter von Linda Blair, die auch nominiert wurde, die das Mädchen Regan spielt, das dann vom Teufel beherrscht werden wird. Und Jason Miller als Priester Damien Karras. Also wie würdest du den Film innerhalb seiner Zeit bewerten? Viele sagen ja, dass dieser Film vor allen Dingen Ausdruck gewesen ist der Elterngeneration, die ihre Kinder nicht mehr versteht, weil die in den 70er Jahren, sei es noch in Hippie-Spätausläufern zu finden gewesen sind oder vielleicht mit Drogen, mit Extremität haben, also sozusagen ein Symbol dafür darstellt, dass es eine zu große Kluft zwischen Eltern und ihren Kindern gibt. Bei mir selber ist es so, ich bin ja kein Fan von zu großen sozialen Deutungen von Horrorfilmen. Ich mag Horrorfilme ja am liebsten als Horrorfilme, wenn sie halt irgendwie nicht in Anführungszeichen den Spiegel der Gesellschaft darstellen.
Ja, es ist natürlich, der Roman Der Exorzist ist ein Film über Okkultismus, naturgemäß, über das Übersinnliche und das Unheimliche und auch über religiösen Wahn vor allem und paranormale Phänomene, wie es bei Linda Blair dann ausbricht, der Mutter vollkommen unverständlich. Und es deutet wenig darauf hin, dass es so etwa soziale Ursachen hätte. Wohl ist es ein psychosomatisches Phänomen. Aber dann, deshalb heißt der Film Der Exorzist, ist es eine religiöse Angelegenheit.
Aber wird in dem Titel nicht ein falscher Fokus gelegt? Das hat mich immer irgendwie gestört. Ne? Eigentlich müsste es heißen Exorzismus, aber es klingt ein bisschen blöd. Ja, aber also, letztendlich ja, die Rolle zu nehmen, gut, von Max von Sydow prominent besetzt, aber nun ist ja dieser Priester keine zentrale Figur im gesamten Film.
Ja, die neben Linda Blair, also neben dem Mädchen, ist es Alan Burstyn. Also der Film handelt, und es ist der Pater. Es ist also nicht der Exorzist, sondern es ist der Zweifelnde an seinem Glauben, zweifelnde Pater.
Ja, und weil halt der Teufel halt weiß, wie er ihn halt am Kragen packen kann, indem er ihn an seine Schuldgefühle, dem Pater an seine Schuldgefühle ermahnt. Er fühlt sich ja verantwortlich, sich nicht um seine kränkliche Mutter gekümmert zu haben, die dann vor seinen Augen gestorben ist, sondern er war nicht da.
Ja, also es ist auch die Flagellanz, es ist die Selbstgeißelung dieses Paters. Es sind die nagenden, die quälenden Vorwürfe, die er sich selbst macht. Und es ist die Schuld. Und jemand, der sich so schuldig fühlt, der vollkommen zerrissen ist, wird nun in diesen seltsamen, einzigartigen Fall von Teufelsbesessenheit oder von Wahnsinn gezogen. Und der Wahnsinn der Linda Blair steigert sich dann ja bis zu konvulsivischen Zuckungen, ja dem Herumdrehen, fast Kreiseln des Kopfes und der Levitation. Also schwebt dann über dem Bett in dem Schlafzimmer. William Friedkin hat das alles genau nacherzählt, wie das Zimmer gebaut wurde, wie er das entworfen hat. Und hochfaszinierend. Und wie der Bergmann-Schauspieler Max von Sydow sehr irritiert war, sowohl von der Rolle, die er gar nicht spielen wollte, hat er abgelehnt, stand ja auch gegen den strengen Protestantismus bei Bergmann, also das Skandinavische, der auch Schuld und Sühne, aber die Kargheit. Und ganz anders bei William Friedkin, da der Wahnsinn in diesem Kinderzimmer ausbricht und der Teufel, der Dämon, der Satan sich zeigt in Gestalt eines Kinderkörpers, auch mit übergibt sich ja auch und dann hat Schlimmste. Und es wird versucht, ihr mit Wissenschaft beizukommen, mit der Medizin. Also wird Blut entnommen, es werden Tests gemacht.
Was ja auch das Interessante
alles,
ist,
alles wird organisch überprüft.
Genau, dieser antipsychiatrische Ansatz, genauso furchtbar wie, letztendlich, deswegen ist die Tonspur auch so toll, der Film hat ja auch völlig zu Recht einen Oscar bekommen, genauso verrückt wie halt diese Teufelstimmen, die ständig aus Reagan halt rauskommen, werden ja auch die medizinischen Apparate dargestellt. Sie kriegt ja irgendwie eine Kernspintomographie, wird durch alle möglichen Geräte geschleust, um eben diese organische Ursache zu bestimmen, die allerdings nicht gefunden wird, aber alles begleitet mit massiv verstörenden elektronischen Tönen. Also letzten Endes ist es auch ein Film, der sich auch gegen die Schulmedizin richtet.
Ja, also die hilflosen Versuche, eben mit Wissenschaft, mit der Medizin auf dem Stand von 1973, dem Übernatürlichen, dem Unerklärlichen beizukommen. Und das muss natürlich misslingen. Und es gibt eigentlich nur sozusagen die Hoffnung auf die Gnade. Und möglicherweise die Buße des Paters, der ja schrecklich endet. Und nicht ganz am Ende des Films, glaube ich. Nur eine lange Treppe in Georgetown, Washington.
Und nicht zu verwechseln mit der Joker-Treppe in der Bronx von New York. Auch das eine Treppe, ja, die hinuntergewandelt wird.
Einmal das und auch nicht zu verwechseln mit der Treppe bei Sergei Eisenstein und dann später bei Brian De Palma in The Untouchables, der Kinderwagen. Der die Treppen runterrollt. Aber so auch sehr eindrucksvoll Friedkins Inszenierung dieses Paters, der Treppe und der Hilflosigkeit der Mutter, Alan Burstyn. Das wird sehr ausführlich gezeigt, wie eine alleinerziehende Mutter, dem Kind ausgeliefert, unbegreiflich. Und man sieht aber, wie sie den Alltag beizubehalten versucht. Also Kind zur Schule schicken, Frühstück machen, Brot vorbereiten, die täglichen Verrichtungen. Eine Mutter, die ohnehin überfordert ist, die, wie man heute sagt, war damals aber auch so, die alles zu regeln versucht und die dann dem Kind überhaupt nicht mehr beikommen kann, es nicht verstehen, man kann das rational nicht ergründen. Manchmal ist das Mädchen noch lieb und das Mädchen begreift natürlich nicht, was mit ihm passiert.
Du hast ja zu Recht gesagt. Wobei die Figur von Ellen Burstyn natürlich insofern in zweifelhaftes Licht auch getauft wird, weil sie eine Karrierefrau darstellt, die eine erfolgreiche Schauspielerin ist. Aber überfordert es quasi von dieser Doppelbelastung, wie man es heute nennt, Doppelbelastung aus Familie und Karriere. Also im Grunde genommen ist sie ja die Erfolgsfrau, die scheitert, die Alkoholikerin, die ihre Dienstmädchen zusammenstaucht und so weiter. Also als wäre es innerhalb dieser Konstellation in die Wiege gelegt worden, dass man ein derartiges Kind aus Vernachlässigung bekommt.
Ich kann mich an das Dienstmädchen oder an die Dienstmädchen nicht erinnern. Ja, also es gibt in dem Haushalt eine.
Genau, und es gibt ja auch so einen Butler, der glaube ich ein Deutscher ist, der von so einem Regisseur irgendwie auch als Nazi auch verspottet wird, was dann wiederum dazu führt, dass dieser Regisseur sterben wird. Das ist extrem kompliziert, aber es ist ein Haushalt. Da tun
sich noch viel mehr Abgründe auf, als die, an die ich mich erinnern kann.
Ach, es gibt ja, die bekannteste Szene ist ja die geschnittene, die sogenannte Spider-Walk-Szene, die man auf YouTube sehen kann, in der Reagan auf allen Vieren und auf dem Rücken eine Treppe runterläuft. Ja. Die sehr berühmt ist, die er Friedkin damals rausgeschnitten hat, weil er sagen wollte, dass es ihm wichtiger war, das besessene Mädchen nur innerhalb ihres eigenen Zimmers zu zeigen und nicht zu zeigen, dass sie in der Lage ist, ihren Raum zu verlassen. Ja, nun frage ich mich, wäre das Grund genug, das zu schneiden, weil sie macht ja andere schlimme Dinge, sie schwebt an der Decke, sie dreht ihren Kopf um 360 Grad. Also es wird ja relativ schnell deutlich, dass sie von übersinnlichen Kräften beherrscht ist und sich halt diese Besessenheit, was ja in allen Exorzismusfilmen immer eine Rolle spielt, halt nicht selber nur einbildet.
Ja, allerdings sind das natürlich Kräfte, die sie besitzen, die sie in Besitz genommen haben und die sie nicht nutzbar machen kann. Es hat überhaupt nichts Konstruktives. Mhm. Es ist die zerstörerische Kraft erkennbar, die Kräfte, die sie auseinanderreißen, die sie nicht versteht und sie ist eine Leidende. Und deshalb muss der Exorzist kommen, der tatsächlich der ja auch scheitert und der mit seinem Kruzifix da hilflos steht und auch kapitulieren muss vor dieser Urgewalt. Übrigens hat Friedkin später ja ein Director's Cut geschnitten, ich glaube um das Jahr 2000. Ich weiß nicht, ob diese Käfer-Szene...
Nein, die ist nicht mit drin. Also, man sieht diesen Teufel, Pazuzu heißt er ja, dieses schlimm anzusehende weiße Gesicht sieht man ein bisschen öfter. Und es gibt verlängerte Krankenhausszenen. Und ich glaube auch das alternative Ende mit dem Polizisten, der im Film ja extrem unterbesetzt ist, der keine tragende Rolle spielt. Also man hat ja immer noch diesen Polizisten, der sich mit dem Pater Karras noch anfreundet, mit drin, weil man zeigen will, dass es auch in der nichtchristlichen Welt Ermittler des Falles gibt. Aber das ist für den Film letztendlich total überflüssig gewesen. Auch deshalb ist der Director's Cut ja auch ganz gut.
Ja, der Polizist tapert tatsächlich vollkommen. Ja, von Rod Steiger, glaube ich, gespielt. Kann das sein? Oder entweder von Rod Steiger oder DJ Cobb.
Ja, an DJ Cobb dachte ich auch.
DJ Cobb könnte es sein. Ja, genau. DJ Cobb. Also der in On the Waterfront 1954 neben Marlon Brando und eben Rod Steiger gespielt hat. Eine späte Rolle. Und der verkörpert sozusagen die Autorität, aber auch die vollkommene Ratlosigkeit. Es ist kein Fall der Kriminalistik, es ist kein Fall für Polizei, für die Ordnungsmacht, für irgendeine weltliche Macht. Er kann überhaupt nichts tun. Und er hat aber irgendeinen Verdacht, dass er belogen wird, dass er hintergangen wird, aber dass die Mutter irgendwie schuld ist.
Es gibt ja eine extrem schlechte Szene mit ihm. Also ich bin mit dieser Figur überhaupt nicht zufrieden. Also am Ende, als sich alles dem Ende naht und ich glaube, Max von Sydow schon seinen Herzinfarkt erlitten hat und als nächstes dann Vater Karras dann irgendwie dran glauben wird, in diesem Moment ist montiert, wie Lee Jacob an der Tür klingelt. Dann jemand aufmacht, wahrscheinlich Alan Burstyn, ich weiß es nicht, und er dann nur so ganz wissend nickt und damit ist seine Rolle auch erfüllt. Also er wird irgendwie Teil dieses Finales, dieses tragischen Finales, ohne wirklich eine Rolle zu spielen, aber es soll impliziert werden, dass er eine gewisse Art Vorahnung gehabt hat über das, was passieren wird.
Immerhin. Ja. Der Polizist hat ja in so einem Film und im Horrorfilm überhaupt eigentlich immer das erste Opfer zu sein. Also vorher noch, sagen wir, eine Marktbeschickerin, eine Apothekerin oder so eine Passantin, irgendwas Beiläufiges und dann kommt der Polizist.
Wenn es
aus dem Weg geräumt.
Wenn es einen Hund gäbe, ist der Hund immer der Erste. Wenn es eine Familie gibt, zunächst, das kennen wir nur von Cape 4, immer da, wo ein Hund zu sehen ist, wird der Hund als Erste sterben.
Der Hund kommt nicht zurück ins Haus.
Genau, und es wird die blutige Leine gefunden.
Naja. Und dann kommt aber bald der Polizist, der dann auch nicht mehr ins Haus kommt, ne? den es vor der Haustür erwischt.
Wir machen jetzt mal einen etwas dramatischen Übergang. Du wirst gleich erkennen, worum es geht, Arne, und ich glaube, die Zuhörer auch. Wir befinden uns im Jahr 1975, einem der, wie ich finde, und ich glaube, der auch größten Jahrgang überhaupt, ich weiß, wir reden heute nur über Superlative, aber diesmal meinen wir es wirklich ernst. Das ist das Jahr von Barry Lyndon, Jaws, Der weiße Hai, Dog Day, Afternoon, Einen Flug übers Kuckucksnest. Den Oscar als bester Director hat bekommen Milos Forman für das Kuckucksnest. Und das ist auch schon irgendwie lustig, ne? Da kommt ein ins amerikanische Exil gegangener Tscheche, und besiegt dann mal eben Leute wie Stanley Kubrick, für Barry Lyndon nominiert, Sidney Lumet für Dr. Afternoon, Robert Altman für Nashville und aber auch den großen Nicht-Amerikaner Federico Fellini. Das war wirklich eine ganz krass besetzte Sparte in diesem Jahr.
Also Miloš Forman war natürlich der größte tschechische Regisseur überhaupt, der das gesamte bedeutende tschechische Kino der 60er Jahre verkörperte und er war der Einzige, der in Hollywood bereits einigermaßen erfolgreich war, aber der die großen Filme bis 1975 nicht gedreht hatte und dem das Kuckucksnest übertragen wurde. Und schon ein sehr erfolgreicher, wirkungsmächtiger Roman von Ken Casey. Produziert wurde der Film von Michael Douglas. Die anderen Regisseure, zweit- oder drittgrößte italienische Regisseur Fellini, manche werden sagen, vielleicht der allerbeste für Amarcord. Kubrick natürlich wieder nominiert, hat den Preis für Odyssee im Weltraum nicht bekommen.
Wobei Barry Lyndon zu seiner Zeit, muss man sagen, also er gilt heute als viel, viel geliebter Film, gerade auch wenn man im Hintergrund hat, dass er das Resultat der nicht gelungenen Verfilmung von Napoleon gewesen ist, also der Ausweichfilm. Alle reden über das Kerzenlicht und so weiter. Aber ich glaube, Barry Lyndon war seinerzeit, wurde zwar nicht als Enttäuschung gewertet, aber er hatte nicht die gleiche Strahlkraft wie der Film davor, Clockwork Orange.
Ja, er war, es war kein erfolgreicher Film, es war ein zutiefst verstörender Film, Kostümfilm, wie du gesagt hast, nur mit natürlichem Licht und vor allem mit Kerzenlicht beleuchtet, ein experimenteller Film. Ryan O'Neill, seltsam besetzt. Übrigens auch Hardy Krüger als preußischer Offizier.
Der ihn mit nach Bremen nimmt, ne?
Ja.
Wer nach Bremen?
Ja. Ja, der Film ist höchst skurril. Also es ist ein historischer Film, unendlich liebevoll gemacht, aber auch unendlich geschwätzig. Endlose Dialoge, wunderbare Naturaufnahmen, Schlösser und lange Essensszenen. Ich glaube, später hat Peter Greenaway 20, 30, 20 Jahre später solche Filme gedreht, inspiriert, also etwa Der Kontakt des Zeichners, inspiriert von Barry Lyndon. Also Kubrick musste natürlich nominiert werden, weil er für so viele Filme nicht nominiert worden war oder jedenfalls den Oscar nicht bekommen hatte. Und zwar angefangen spätestens bei Dr. No, möglicherweise davor schon. Und es führte kein Weg an ihm vorbei.
Ja, du weißt ja, es gibt immer dieses berühmte, also es ist immer so eine Anekdote zu sagen, ja, er gilt immer als derjenige, der keinen Oscar bekommen hat. Aber dann kommen immer die Aberleute, sagen immer, er hat ja einen Oscar tatsächlich erhalten, nur halt nicht als Regisseur. Er hätte den Spezialeffekt-Oscar für 2001 bekommen. Er ist tatsächlich im Gegensatz zu Alfred Hitchcock ein Oscar-Preisträger gewesen in einer regulären Kategorie, aber halt leider nie, wie du völlig richtig gesagt hast, für seine eigentlichen Großtaten ausgezeichnet. Ich glaube auch, für seine letzten drei Filme, das müsste, also ich glaube, Barry Lyndon dürfte der letzte Film gewesen sein, wo er überhaupt eine Regienominierung gekriegt hat. Also Shining hat er sicher keine bekommen. Full Metal Jacket weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht. Und Ice White Shut ist dann, glaube ich, auch ziemlich durchs Raster gefallen bei den Oscars.
Ja, und auch mit gewissem Recht. Also Shining war natürlich eine Großtat, aber dann ein weithin unverstandener Film. Also die Leute sind ins Kino gelaufen, um den Horror zu sehen, um Nicholson zu sehen, der überspielt in dem Film. Aber das ist ein unverstandener Film geblieben. Von Ice White Shut kann man das wohl auch sagen. Er ist in vielerlei Hinsicht gescheitert. Und in mancher Hinsicht ist auch Ice White Shut gescheitert. Das ist nicht der große Vietnam-Film geworden.
Ich fand ihn auch, du meinst Full Metal Jacket.
Entschuldigung. Ja. Full Metal Jacket ist nicht der große Vietnam-Film.
Der wirkt halt auch so.
Der zerfällt in zwei Teile.
Der erste Teil ist gut. Der zweite wirkt da so ein bisschen, und der ist ja, glaube ich, auch irgendwie in so einem britischen Industriegebiet gedreht worden. Das sieht man im Film auch an. Also da ist diese leichte Faulheit, die Kubrick gehabt hat, nämlich am liebsten nur vor Ort drehen zu wollen.
Er wollte auch nicht reisen.
Ja. Genau. So wie Ice White Shut, das auch, wo New York dann im Studio nachgebaut wurde. Also dieser leichte Hang zur Faulheit wurde ihm dann doch auch ein bisschen zum künstlerischen Verhängnis. Das kann man ja durchaus so sagen. Full Metal Jacket und Ice White Shut sind teilweise sehr künstlich aussehende Filme. Also ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du dir die Best Picture-Nominierten ansiehst, da ist ja auch Jaws dabei, an den wir mal kurz gedenken wollen. Achtung! Nun hat der 29-jährige Steven Spielberg-Film ausgerechnet für den Weißen Hai, einem der besten Filme des Jahres, keine Regienominierung bekommen. Glaubst du, das war eine Entscheidung, weil man sich gesagt hat, er ist noch zu jung, er ist noch nicht so weit, oder weil man einfach gesagt hat, die Konkurrenz war zu groß, oder weil es ja tatsächlich einfach ein Film mit einem Hai aus Gummi gewesen ist?
Ja, der Gummihai, der gut gelungen ist, das glaubte Spielberg noch selbst nicht, als er die Attrappe sah. Am Drehort. Der Gummihai gab dem Film sozusagen etwas Unseriöses oder überhaupt das Sujet. Und man glaubte nicht, dass es ein Film der Inszenierung, ein Regiefilm sei. Was natürlich heißt, den Film zu unterschätzen. Also Spielberg war sehr unsicher, war auch unzufrieden. Es gab da noch Streik der Drehbuchautoren oder der Crew und das Budget explodierte. Es dauerte
Streik alles des Hais an sich, ne? Die drei mechanischen Haie haben ja auch irgendwie im Salzwasser relativ schnell
mechanischen Haie haben
Geist aufgegeben.
Und es war also mit enormen Schwierigkeiten behaftet und schließlich glaubte, ähnlich wie dann George Lucas bei Star Wars, der Regisseur selbst nicht mehr an den Film und sagte, sagte, wie die Helden am Ende in Easy Rider, wir haben es verbockt, we blew it. Und das war aber nicht so bei Jaws. Und aber sicher nicht der Film, dem man dem Regisseur zugeschrieben hätte. Oder dem Regisseur zwar als Wunderkind, als Macher, aber nicht. Und das blieb ja lange Zeit das Stigma Spielbergs, noch bei der Farbe Lila und noch darüber hinaus. man hat es ihm nicht geglaubt oder man wollte ihn nicht als Regisseur, man wollte ihn als Realisateur von Filmen, man wollte ihn als Ermöglicher, man wollte ihn als Handwerker, weil ihm ja alles geglückt ist. Die unheimliche Begegnung, E.T. ist ihm geglückt. 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, ist ihm nicht geglückt.
Du weißt ja, was Hitchcock gesagt hatte über ihn. Ne? Er hat gesagt, irgendwie, ja, das ist der Mann, der Regisseur, der junge Mann mit dem Fisch. Also das hat Spielberg auch extrem auch niedergeschlagen und gekränkt, dass eines seiner großen Idole ihn auch nur als Genre Regisseur wahrgenommen hat, der vor allen Dingen mit technischen Attrappen umzugehen weiß, ja, anstatt mit Schauspielern.
Ja, aber der Mann, den Film über den Fisch hätte Hitchcock natürlich selbst gern gedreht. Denn er war ja der Mann unter anderem mit der Dusche, er war der Mann mit den Vögeln, er war der Mann mit
Mount Rushmore,
der Kleptomanen, mit Mount Rushmore. Er war der Mann, der zu viel wusste. Ja. Er war der Mann, der James Stewart war, er war der Mann, der Cary Grant war,
und er war
oder
der
gern
Mann,
gewesen wäre.
Der Mann, finde ich, mit einer der meist überschätzten und lächerlichsten Verfolgungsjagden. Also alle haben irgendwie beim Familiengrab, Family Plot, darüber geredet, was für ein genialer Schachzug es gewesen sei. Irgendein Verfolgungsjagd mit Bruce Dern und ich weiß nicht, welche Frau dort mitspielt, habe ich vergessen. So eine Verfolgungsjagd zu zeigen, die nicht...
Karen Black.
Mit Karen Black. So eine Verfolgungsjagd zu zeigen, die eben nicht... das eigentlich Spannende zeigt, was man von einem Steve McQueen-Film erwartet hätte oder von Friedkin, nämlich das Außenleben des Autos und die Umgebung, sondern halt die Verfolgungsjagd nur innerhalb des Wagens zu zeigen, mit einem steten Kamerablick auf die beiden Hauptdarsteller. Also etwas Langweiligeres und Uninspirierteres habe ich selten gesehen. Ja, Hitchcock ist ja theoretisch auch einer, der in unser Oscar-Klassiker-Jahrgänge, über die wir heute reden, mit seinem 1976er-Film Family Plot reinfallen würde, aber so gut wie gar nicht berücksichtigt wurde. Und das auch zu Recht.
Er hat später den Ehren-Oscar bekommen, ich glaube 1979, weil...
Ein Jahr vor seinem Tod.
Er so, ja, sehr spät und war aber gerührt und konnte kaum noch aufstehen. Hat dann alle Preise bekommen in den letzten Lebensjahren. Aber natürlich hat er den Preis für Psycho nicht bekommen, hat den Preis für North by Northwest und sich bei Dritte nicht bekommen. Sehr gelobt wurde noch 1972 Frenzy, was ein drastischer Film ist, seine Rückkehr nach England. Ein etwas muffig, unheimlich, makabrer, auch obszöner Film. Family Plot ist sicher missglückt. Es gab später einige Ehrenrettungsversuche und da wurde gesagt, naja, so schlecht ist der Film gar nicht. Aber das würde bedeuten, dass man auch Topaz möglicherweise und Marnie retten möchte. Mhm. Und das wird nicht gelingen. Also die Filme nach The Birds sind eigentlich missglückt.
Ja.
Frenzy ist nicht missglückt, aber es ist auch kein Film, für den man ihn hätte auszeichnen müssen. Die Gelegenheit hat man verpasst, auch Rear Window, Fenster zum Hof, ein Film, der natürlich vor allem im Kopf des Betrachters ist und der vollkommen... Ein Film, der
Inszenierung,
ein Autorenfilm ist, Vertigo ist ein Film über Obsession, über natürlich das Filme machen an sich, die Wahrnehmung, Doppelgängerin und dergleichen.
Arne, ich habe mal eine Frage an dich. Stehe ich eigentlich alleine damit in meiner Meinung? Und die habe ich, seit ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, und ich habe sie heute immer noch, wenn ich den Film sehe. Die berühmte Figur der Krankenschwester Ratched, gespielt von Louis Fletcher, einer Vögel des Kuckucksnests, Oscar als beste Hauptdarstellerin. Also ich tue mich irgendwie schwer, fast bis in die letzten Minuten sie tatsächlich als klassische Antagonistin wahrzunehmen oder als Bösewicht. Also sie ist sicherlich eine Überzeugungstäterin, die zu Medikamenten greift, um die Leute in der Psychiatrie ruhig zu stellen. Aber sie wirkt auf mich wie niemand, der anderen Menschen bewusst schaden will, also sozusagen eine böse Seele hat. Ich glaube einfach, dass sie sehr fehlgeleitet ist. Also ich konnte mit dieser Figur sehr viel anfangen, und habe sie nicht so teuflisch gesehen, wie McMurphy sie dann immer irgendwie dargestellt hat. Sie macht ja am Ende, ich glaube, das ist die Figur von Brad Dourif, der sie dann droht, dass sie seinen Vater einschaltet, um ihm zu erzählen, was er da gemacht hat, und die dann zu seinem Suizid führt. Das ist die erste bösartige Handlung von ihr, aber ansonsten ist sie doch eine sehr bemitleidenswerte Figur. Also ich finde die Figur toll.
Ja, sie ist natürlich das Klischee oder der Archetypus der strengen Krankenschwester und eine Apparatschik-Frau sozusagen, von der eine gewisse Hartherzigkeit hier behauptet wird. Oder von, ja, im Roman von Ken Casey ist es so angelegt. Man sieht das auch in jeder Theateradaption, dass sie ist die Antagonistin von Nicholson, von McMurphy, weil es ja keine andere Gestalt geben kann, abgesehen von dem Klinikleiter, von dem Institutsleiter, bei dem Nicholson am Anfang eingeführt wird und der ihn gleich eigentlich als heillos erkennt. Und Nicholson verstellt sich auch nicht. Und die Nicholsons Rebellion, sein Aufbegehren und das Organisieren dieser nun schwächlichen oder ungeeigneten Kombattanten, das er dann organisiert, das richtet sich natürlich vor allem gegen diese Schwester als Autoritätsperson, die auch die Medikamente ausgibt, die wiederum der Ruhigstellung dienen. Und McMurphy will natürlich nicht ruhig gestellt werden und er will nicht wie lobotomisiert sein. Also richtet sich seine Cholerik, richtet sich sein Zorn gegen Louise Fletcher.
Das ist natürlich auch eine erotische Anziehung, ja, zumindest von seiner Seite, ja, aus in ihre Richtung. Das lässt sich auch nicht bestreiten.
Ja, also das liegt in ihrer Autorität und übrigens auch in der anderen Richtung wahrscheinlich. Ne? Also er ist der rabulistische Rebell, er ist der Provokateur schlechthin, der alles in Frage stellt, woran sie glaubt, den gesamten Klinikbetrieb, den reibungslosen Ablauf, auch das Ruhigstellen der Patienten, da es doch anders nicht geht. Und er ist in mancher Hinsicht vielleicht verrückt, aber er ist nicht in klinischer Weise, er ist nicht pathologisch verrückt oder irrsinnig. Und damit unterscheidet er sich von den anderen Hilflosen,
die
alle gefangen sind.
Genau, er lässt sich ja auch einweisen, um einer möglichen Gefängnisstrafe zu entgehen. Also er folgt ja quasi auch dem taktischen
Plan. Das ist der eigentliche Grund. Und er gerät dadurch in eine Mühle, die er dann nicht mehr beherrscht. Und er lehnt die Medikamente ab, nimmt diese nicht zu sich, weigert sich und er wiegelt die anderen auf und das Buch und der Film behaupten, dass er das zu Recht tut. Also, dass er etwa den stummen Indianer mit dem Putzbeutel aufwiegt, dass er ihn aus seinem Elend, aus seinem Schweigen reißen will. Und das missglückt ihm aber. Das ist die Tragik des Films. Er hilft eigentlich keinem Patienten.
Ja, wobei der Indianer, also Will Sampson, ja am Ende sozusagen, also metaphorisch gesprochen, ihm die Freiheit schenkt, indem er ihn ja erstickt. Und dann selber auch, was ja auch diese Symbol, eine hohe Symbolkraft haben soll, als Indianer den Weg in die Freiheit wählt, indem er einfach dieses, ich weiß nicht, ob es eine Toilette ist oder so, er wirft hier irgendwas durch die Wand durch und bricht dann letzten Endes dann irgendwie aus. Also der große Indianer kriegt dann irgendwie auch noch letzten Endes seine Freiheit. Also das ist eine Figur, der tatsächlich geholfen hat. Er hat dem Indianer ja geholfen, zu seiner eigenen Freiheit letzten Endes zu finden und
dieses System dann zu gestalten. Ja, was aber vielleicht eine falsche Freiheit ist. Also es wird, der Film behauptet, der Roman behauptet auch, dass der Indianer befreit wird, dass er erkennt, dass er nicht für den Rest seines Lebens mit dem Putzbeutel da traurig stehen muss. Aber er wird die Freiheit wohl nicht zu nutzen wissen. Aber es stimmt, das ist anrührend. Bei anderen misslingt es noch schlimmer. Und die Attacke gegen die Institution, gegen die Verwahrungsinstitution, ist natürlich die eigentliche sentimentale Botschaft des Films, weshalb der Film auch so erfolgreich war. Also das war sozusagen das antiautoritäre Regime oder die Agenda Mitte der 70er Jahre.
Dem Exorzisten sozusagen auch mit angelegt wurde. Das ist eigentlich eine ähnliche Erzählung, ne? Das Aufbegehren gegen Autoritäten, sei es irgendwie die Mutter oder in dem Fall die Quasi-Mutter, Schwester Ratched.
Ja, ne? Es wird ja oft gesagt, Verunsicherung jener Zeit nach erst Vietnam, dann Watergate, Nixons Abschied, dann die Zeit unter Ford. Also die Liberalisierung, also John Updike hat das auch als glückliche Zwischenphase 75, 76 beschrieben, oder 74, 75, 76 bis Jimmy Carter. So eine Art von Moratorium, ist vielleicht kein Zufall, dass die großen Filme 74, 75, 76 gemacht wurden in Hollywood. Das war vielleicht dann die produktivste und die aufregendste Zeit, als alles möglich war und als solche antiautoritären, rebellischen.
Naja, du hast es ja, guck mal, allein ein anderer großer Film, der nominiert gewesen ist, Dr. Afternoon von Sidney Lumet. Da haben wir vielleicht sogar, denke ich, ich weiß nicht, erstmals den Fall, dass wir mit Al Pacino einen Kriminellen haben, der im Grunde genommen ein Anliegen hat, das 1975 wahrscheinlich noch gar nicht wirklich verfilmt worden ist, dass er ein Anliegen ist, über das man heute zu sprechen kommt, in der heutigen Gesellschaft. Er begeht ja, oder er will ja diesen Banküberfall machen, um Geld zu sammeln für die Geschlechtsumwandlung seines Freundes, hier gespielt von Chris Sarandon, der auch nominiert wurde. Das ist ja ein Thema gewesen, zu sagen, die Liebe zu einem Transgender-Menschen, was 1975 ja völlig undenkbar normalerweise gewesen wäre als Film, als Hollywood-Film, in dem du gleichzeitig Männer als total markante Macker darstellst, trotz all ihrer Zweifel, in Anführungszeichen. Also es ist ja eine total neuliche Art der Schilderung, die es so, glaube ich, vorher noch nicht zu sehen gegeben hat als Thema.
Ja, Dog Day Afternoon zeigt tatsächlich den unwahrscheinlichsten Bankräuber und Kidnapper, den man je gesehen hat, und dabei ist es auch geblieben. Also
John Cazale, der leider nicht nominiert wurde, oder?
Wurde nicht, leider nicht nominiert, hätte den Preis bekommen sollen. Ja. Allerdings hätte auch Pacino natürlich den Preis bekommen sollen. Übrigens, Walter Matthau für The Sunshine Boys nominiert, hätte man es auch gewünscht. Und sehr bemerkenswert, Maximilian Schell für The Man in the Glass Booth. Schell hatte 1963 schon den Oscar gewonnen für Urteil von Nürnberg, für den besten Hauptdarsteller, glaube ich.
Ja, der erste Deutschsprechende, ne? Er ist ja, glaube ich, Schweizer gewesen, ne?
Ja.
Und genau.
Schweizerischer Österreicher.
Ja.
Und war hier noch einmal nominiert, Mitte der 70er Jahre. Aber es ist wahr, Pacino und Dr. Afternoon, es stellt sich erst im Laufe des Films dann heraus, weshalb er das eigentlich alles macht, weshalb er vollkommen verzweifelt ist. Und dass er ja mit dem ebenfalls vollkommen ungeschickten John Cazale, dass die beide gar nicht dazu in der Lage sind, so einen Bankraub durchzuführen. Und es entgleitet ihnen alles. Sie haben sich das natürlich vollkommen anders vorgestellt, dachten, gehen in die Bank, nehmen das Geld und gehen wieder raus. Jetzt haben sie aber lauter Geiseln, die Polizei fährt auch, das Militär. Und Pacino begreift auch, dass er nicht mehr lebend entkommen wird. Und tief bewegender und zugleich fast surrealer Film. Dabei mit dem harschen Realismus von Sidney Lumet, der einige solcher Filme gedreht hat, darunter schon Die Zwölf Geschworenen 1958, wo sozusagen der unmittelbar, der unverstellte Realismus umschlägt in eine Klaustrophobie oder in den Wahnsinn. Bei den Zwölf Geschworenen ist es so, dass sie den Raum nicht verlassen dürfen und sie kommen einfach nicht zu einer Entscheidung, weil einer sich weigert, das Offenkundige anzuerkennen, und er sät Zweifel, und nur davon handelt der Film. Und hier zieht sich der Raum zusammen in diesem Bankraum, in dem Bankgebäude, mit den festgesetzten Geiseln und diesen zwei vollkommen Verzweifelten, die eigentlich nur entkommen möchten und die aber merken, dass das nicht mehr möglich sein wird.
Ja, und der natürlich, also gerade in der Figur von Pacino, ja auch zum Medienhelden wird. Er ist derjenige, dem es gelingt, medienwirksam vor der Bank irgendwie einen Auftritt hinzulegen, mit der Presse zu reden, mit den Leuten zu reden. Die Leute lieben ihn am Ende ja, und sie unterstützen sein Anliegen, weil sie ja mitbekommen, wofür er das Geld eigentlich haben will. Das fand ich schon sehr berührend.
Das ist auch ein Film über die Massenmedien und ein Film über, das war noch nicht ganz neu, über das Fernsehen, dass wenn die Kamera das Ereignis beobachtet, es etwas anderes wird, und Pacino richtet sich dann unmittelbar durch die Kamera an die Zuschauer und hat ein Millionenpublikum.
Genau, er erkennt, dass die Zuschauer eigene Meinung halt bilden, ne? Unabhängig von der polizeilichen Darstellung.
Damit hat das zwei Jahre später in Network, auch ein Film, der nominiert war als bester Film, wieder aufgenommen und dann noch schärfer innerhalb einer Fernsehgesellschaft. Und die Strukturen, die Mechanismen bei einem großen Fernsehsender, Nachrichtensprecher und Präsident und
Womit wir dann quasi schon
Moderatoren
beim nächsten großen Oscar-Jahrgang sind, einem Jahrgang, der vielleicht sogar fast noch ein, oder zumindest genauso gut ist wie das Jahr 1975, den ich auch noch eine entsprechende Titelmelodie, die jeder kennt, einleiten möchte. Ja, 1976, das Jahr des Rocky. Rocky Balboa, gespielt von Sylvester Stallone, in gewisser Weise eine ähnliche Figur wie der Taxi Driver von Robert De Niro, der auch nominiert gewesen ist als Travis Bickle. Zwei Loser, die ihren ganz persönlichen Aufstieg hinlegen, der eine vielleicht nur ein bisschen irregeleitet. Also es war ein extrem gut besetztes Jahr. Best Picture des Jahres wurde, wie gesagt, Rocky. Nominiert war noch All the President's Men. Der Film, der sich dem Nixon-Skandal widmete, dann noch Bound for Glory, Network, der auch wichtige Oscars bekommen hat, als im Oscar Scorseses Taxi Driver. Das Problem, das ich mit Rocky als Gewinner des besten Films habe, ist gar nicht mal, dass er vielleicht eine etwas biedere Aufsteiger-Geschichte erzählt, dieses Fleischhackers aus Philadelphia, sondern dass die, also, was ich schwer zu vermitteln fand in dem Film ist, dass es ein weißer Aufsteiger gewesen ist, der sich gegen den Afroamerikaner Apollo Creed, gespielt von Carl Weathers, durchsetzen muss, der wiederum ein reicher Mensch ist, der aber natürlich auch, so wie Rocky früher mal, am Boden angefangen hat und sich hochgearbeitet hat. Also man spielt zwei Charaktere gegeneinander aus, die im Grunde genommen sich ähnlicher sind, als man denkt. Wie siehst du das?
Ja, das habe ich noch nicht so genau überlegt wie du. Ich dachte eben, bei dem Blick auf die Liste der besten Filme, nun, es hätte Taxi Driver gewinnen müssen und denkbar wäre auch All the President's Men gewesen von Alan J. Pakula.
Zumal ja Scorsese genauso wie Spielberg mit Jaws im Jahr davor auch einen sehr aufsehenerregenden Film gedreht hat, aber auch noch nicht mal als Regisseur nominiert wurde.
Ja, und hier wurde nicht nur John G. Avildsen erstaunlicherweise für Rocky nominiert, sondern er hat auch gewonnen.
Der danach nur noch Karate Kid gedreht hat,
als bekannt. Immerhin, Film. Aber für den wurde nicht nominiert.
Und Rocky 5, glaube ich,
Oscar
auch.
Mehr gewonnen. Aber das ist ein Kuriosum, denn er hat gewonnen gegen Alan J. Pakula, eben für All the President's Men, gegen Ingmar Bergman, der abermals nominiert war für Von Angesicht zu Angesicht. Sidney Lumet für Network und Lina Wertmüller, die italienische Regisseurin, die für Seven Beauties nominiert war, also eine Außenseiterin. Aber die drei Regisseure außer Avildsen hätten alle eher gewinnen müssen. Martin Scorsese für The Taxi Driver war nicht einmal nominiert. Also das ist sehr merkwürdig. Aber zurück zu Rocky und zu deinem Einwand. Ich glaube, es hat das Publikum gar nicht darüber nachgedacht. Also diese Außenseitergeschichte, auch Aufstiegs- und Fallgeschichte, diese Underdog-Geschichte war so bezwingend, dass eigentlich auch der alte Trainer und das Mädchen und
Talia Shire, so muss man ja auch sagen, also Adrian, aus heutiger Sicht, also die Art und Weise, wie überwältigend, fast bis aggressiv er sie bezirzt, um sie rumzukriegen, finde ich auch unangenehm anzugucken. Also vielleicht bin ich da auch falsch sensibilisiert worden oder so, aber ich finde halt irgendwie, er lädt sie zu sich ein, dann baut er sich vor ihr auf und so weiter. Klar, sie verlieben sich wirklich ineinander, also er überwältigt sie nicht. Aber ich finde doch teilweise auch, wie die beiden miteinander interagieren, irgendwie zweifelhaft.
Ja, aber ist es nicht der Machismo des italienischstämmigen Boxers?
The Italian Stallion,
des Hengstes, mit in der Lederjacke, mit der Mütze, der so wie Holz geschnitzt ist, der unbeholfen ist, der sich nicht richtig ausdrücken kann, der dieses kleine Hütchen trägt.
Dann gibt es den aggressiven Pauly, ne, ja. Der den Bruder, der sich mit Adrian nicht versteht. Und
genau, ja. Der aggressive Bruder, der vor dem Rocky sie aber in Schutz nimmt. Also sie sucht ja auch Zuflucht bei ihm. Man weiß sich wohl zu behaupten gegen den Bruder, aber sie ist froh, dass sie diesen starken Mann hat, der sie ja, oder noch nicht hat, aber dass sie umworben wird. Sie findet das sogar seltsam, dass sie, die in der Tierhandlung arbeitet, zwischen den Aquarien und den Käfigen, dass sie da besucht wird von Rocky, der sich da durch die Tür schwingt und der natürlich sehr direkt die Avancen macht, wie man sich das heute vielleicht nicht mehr vorstellen kann. Das ist aber doch gut vorstellbar, dass ein solcher Typ, übrigens, da ist der Film ein bisschen vergleichbar mit Saturday Night Fever mit John Travolta in der Rolle. Also auch eine ähnliche Gestalt und kommt aus den allerkleinsten Verhältnissen, hat einen Traum, ist nicht eloquent, ist sogar ungeschickt und möchte Frauen kennenlernen, möchte Frauen.
Er kriegt ja auch einen Dämpfer. Also es gibt ja diese eine wirklich bemerkenswerte Szene, die ich sehr rührend fand, wo er diesem Gangmädchen, ne, also die stehen eben auch im brennenden Müllton rum, die es da anscheinend wirklich gegeben hat zu der Zeit schon, dieses Gangmädchen aus dem Spaziergang mitnimmt, die er erklärt, was es bedeutet, halt irgendwie, wie wichtig Erziehung ist oder irgendwie, um sich auf sich aufzupassen und 7 Minuten lang zuhört und er sich dann für ihn verabschiedet und sie ihn zum Abschied trotzdem nochmal sagt, Rocky, you suck, ne, du spinnst trotzdem. Also wo es so allen Anschein nach so aussieht, als hätte er irgendwie eine gute Lehre halten können, aber letzten Endes mit ihr dann doch nicht für voll genommen wird. Das war eine gute Szene.
Ja, sie glaubt nicht an seinen Traum oder sie hält es nicht für wahrscheinlich, dass er das realisieren wird. Er wirkt nicht wie ein Gewinner, er wirkt wie ein Verlierer, der immer in zum Boxtraining geht und der große Hoffnung hat. Sie kann das ja aber auch gar nicht beurteilen. Und es ist nicht wahrscheinlich, dass er zu einem Weltmeisterschaftskampf kommt. Ja, zunächst kann man sich nicht mal vorstellen, dass er zu einem Ausscheidungskampf innerhalb von Boston oder in den Vororten von Boston gelangt. Oder allenfalls noch das. Aber wie soll das zu einem Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht führen?
Er hat ja eine sehr auffällige Szene, über die heute noch gesprochen wird, über die ich sogar mal einen Magazinbericht gelesen habe. Es gibt, ich glaube, in Infinite Total Film oder Empire gibt es diese Rubrik, funktioniert das wirklich? Und da wird die Frage gestellt, funktioniert das wirklich? Ergibt das Sinn, das, was Rocky macht, nämlich zur frühen Morgens Trainingsroutine aufzustehen und sich 3 Eier in den Mixer zu hauen? Und dann halt diese Eier rot zu trinken. Das war so eine sehr signifikante Szene in dem Film, die auch gerade für junge Leute sehr beeindruckend gewesen ist, weil sie gezeigt hat, wozu er in der Lage ist, sich irgendwas zuzumuten. Aber ja, das ist ein richtiger Fitness- und Eiweißtrink. Also Rocky nimmt seine Sache schon durchaus ernst.
Ja, später gab es dann Pulver zum Muskelaufbau und diese Steroide, ja. Die von Kraftsportlern und Bodybuildern im
so Übermaß. Sah dann aus bei Rocky 4.
Ja. Genau, da hat es sich dann gewandelt. Aber der Rocky ist dann, abgesehen von dieser sozusagen Grundkonstellation, ist er in der Inszenierung ein sehr realistischer, schmuddeliger, bescheidener Film, eben im Stil der Zeit. Es gab auch die ersten Fernsehserien, die einen so krassen Realismus zeigten. Ich spreche nicht von Straße von San Francisco, das war schon etwas früher, Detektiv Rockford auch, und dann aber vor allem The Family, eine Serie, die amerikanisches Familienleben Mitte der 70er Jahre gezeigt hat. Vielleicht zu den Schauspielern. Peter Finch hat den Hauptpreis bekommen für seine Rolle in Network als durchgedrehter Fernsehmoderator, der schließlich nicht mehr zugelassen wird, weil er Wutreden auf Sendung hält. Ne? Wird dann abgewürgt, dann bekommt er viele Leserbriefe, wird auch gefeiert als Rebell gegen Konsumismus und eigentlich Redeverbot.
Der den Oscar übrigens posthum bekommen hat. Ne? Ich glaube, dass der erste war, ist, ja. Danach gab es noch Heath Ledger für den Dark Knight, aber ich glaube, dass er entweder kurz vor der Verleihung oder nach den Dreharbeiten gestorben ist.
Oder Ende 1976 gestorben. Wir sprechen ja von der Verleihung im Frühjahr.
Genau, die 77 stattfand.
77, am 28. März 1977. Übrigens, bei einem Blick auf die Gastgeber, das war immer wieder erstaunlich, in jenem Jahr war es Richard Pryor, Alan Burstyn, die freilich im Vorjahr gewonnen hat, Jane Fonda und Warren Beatty. Und produziert wurde die festliche Veranstaltung von William Friedkin. Also da wurde alles aufgerufen.
Fonda und Beatty haben wir noch in Erinnerung für diesen Oscar-Fauxpas. Als er den falschen Film. Aber ich wusste gar nicht, dass die beiden als du, also die galten ja relativ früh auch, also nach Bonnie und Clyde auch nicht mehr wirklich als Freunde, aber scheinen dann doch für offizielle Veranstaltungen immer wieder so als Hau drauf du irgendwie gebucht worden zu sein. Ne?
Du meinst Warren Beatty und Faye Dunaway?
Ach ja, Mensch, das riecht, ja, ich habe mich total vertan. Ich habe jetzt gerade Jane Fonda mit Faye Dunaway
erwähnt. Nee,
ja,
Jane natürlich.
Klar. Nee, das ist ein anderes.
Aber Faye Dunaway.
Faye Dunaway war jetzt dabei bei dem
Oscar-Fauxpas. Faye Dunaway hat den Oscar für die beste Schauspielerin in dem Jahr bekommen. Mhm. Für Network.
Ja.
Also die wurde ausgezeichnet neben Peter Finch. William Holden war auch nominiert als bester Hauptdarsteller. Der spielt den Präsidenten oder Geschäftsführer der Nachrichtenabteilung, Leiter der Nachrichtenabteilung bei dem Nachrichtensender.
Also mir gefiel ja Sissy Spacek am besten. Also ist kein Fall für einen Oscar gewesen, aber sowohl sie wurde für Carrie nominiert, als auch Piper Laurie, als die ihre Mutter Margaret White spielt für Carrie. Also ein unglaublich beeindruckendes Frauenduo in diesem Jahr.
Mhm.
Aber beide natürlich völlig chancenlos bei den
Oscars. Piper Laurie sehr gut später hat Piper Laurie in Twin Peaks gespielt.
Ja, und ich verstehe bis heute nicht, warum sie für die dritte Staffel nicht reaktiviert wurde. Sie hat gesagt, sie wäre gerne, sie ist Ende 80, konnte noch Schauspielern, sie ist, glaube ich, die einzige Schauspielerin des alten Ensembles der ersten beiden Staffeln, die Lynch für seine dritte nicht eingebaut hat. Und es ist mir nicht klar, warum.
Ja, ich glaube, sie war ja immer in dem Sägewerk, das abgebrannt ist. Vielleicht konnte sie deshalb nicht zurückkommen.
Nee, sie hat als Figur ja überlebt.
Aber das Sägewerk ist abgebrannt. Mhm. Da waren doch immer diese Intrigen um Piper Laurie.
Ja, aber sie war doch die
Besitzerin, glaube ich, des Sägewerks.
Ja, das Sägewerk, aber sie war ja auch mit Benjamin Horn, also dem Besitzer des Hotels, in so einer gefährlichen Beziehungen, die nicht publik werden durfte. Also eigentlich, ich hätte es toll gefunden, wenn sie mitgemacht hätte. Also hätte sie gut einbauen können. Ich wüsste nicht, warum sie jetzt da irgendwie... Klar, Joan Chen wollte ja auch wieder dabei sein, aber die ist ja wirklich gestorben in der Serie, weil sie damals in der zweiten Staffel aussteigen wollte. Die kann man nicht mehr mit einbauen. Aber Piper Laurie, verstehe ich nicht.
Ja, wahrscheinlich hatte Lynch keine Rolle für sie, wobei man sich nicht vorstellen kann, dass es ihm nicht gelungen wäre, eine Rolle in diesem ausschweifenden Plot kann man gar nicht sagen, in diese völlig Traum. Zerfranste Struktur hineinzuschreiben, wenn er Piper Laurie unbedingt gewollt hätte. Ne? Das wäre, Piper Laurie hat schon, ich glaube, in The Hustler mit Paul Newman 1961 gespielt, da war sie die Partnerin von Paul Newman. Also eine ganz große, legendäre Schauspielerin, die jetzt, glaube ich, 80 Jahre alt ist. Das wäre sehr schön gewesen. Die war aber auch nicht nominiert als beste Schauspielerin. Liv Ullmann war für Von Angesicht zu Angesicht nominiert, hat es leider nicht gewonnen. Talia Shire war für Rocky nominiert, auch als beste Schauspielerin.
Jodie Foster für Taxi Driver, da war sie 13.
Oh, ja.
Nebendarstellerin.
Ja. Und gewonnen hat Beatrice Straight für Network. Ich kann mich nicht an
sie, die Rolle ist
die Tochter von William Holden möglicherweise in dem Film.
Ja.
Ist mir nicht in Erinnerung
geblieben. 5 Minuten Ruhm.
Allerdings auch nicht Jane Alexander in All the President's Men. Mhm. Nun ja.
Ja.
Und bei den Männern, Burgess Meredith war für die Nebenrolle in Rocky. Also der alte Boxtrainer.
Und Laurence Olivier für den Marathon-Man. Ja. Das ist natürlich auch toll.
Ja,
ne?
Der Zahnarzt.
Der
Nazi-Zahnarzt, der Dustin Hoffman. Eine heute berühmte Szene, ja, eine der berühmtesten sowieso. Und Burt Young auch für Rocky, der ist der eben der Bruder Paulie Penino.
Der übrigens, wie ich empfehlen kann, immer noch sehr aktiv auf Facebook ist. Also wer ihm da folgt, bekommt fast einen Wochentakt Fotos aus den Rocky-Produktionen. Er hat in relativ vielen Rocky-Filmen mitgemacht, ich glaube, bis auf die beiden letzten. Naja.
Wurde auch zu einer lieben Gestalt.
Ja, der verrückte Trainer da am Rand. So, ich werde jetzt eine Musik einspielen, die wirklich diesmal wirklich jeder kennt, um damit auch zu einem weiteren großen Jahr rüber zu wechseln. Achtung. So, jetzt kommen wir zu dem Jahr 1977, dessen Verleihung 1978 stattfand, das insofern schon besonders war, weil in diesem Jahr 11 Oscars an 2 Filme gingen, die sie sozusagen die wichtigsten Preise fast komplett untereinander aufgeteilt haben. Bevor ich diese beiden Filme nenne, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass derjenige Film, der am meisten Nominierungen bekommen hatte, ein Film war, über den ich mich selber erschlau machen musste. Im Original hieß der The Turning Point. Arne, ich glaube, der hieß am Wendepunkt. Wenn ich sicher bin, hat er keinen einzigen Oscar, keinen einzigen dieser 11 nominierten Oscar bekommen, was damals Rekord war, der später gleichgezogen wurde mit der Farbe Lila von Spielberg, der 1986 auch 11-mal nominiert wurde und keinen einzigen bekommen hat. So, und diese beiden Filme, die in diesem Jahr fast alles abgeräumt haben, sind zwei besonders tolle Filme. Den einen habt ihr ja schon erkannt am Intro, das war Star Wars, der 6 Oscars bekommen hat und einen Sonderoscar, den es zuvor noch nicht gegeben hat, für die beste Maske. Und Annie Hall, in Deutschland bekannt als der Stadtneurotiker von Woody Allen, der 4 Oscars bekommen hat, wenngleich auch in den 4 wichtigeren Kategorien, nämlich beste Regie, beste Hauptdarstellerin der Anne Keaton, als auch bester Film und das Screenplay von Woody Allen. Ja, Arne, das ist schon so ein bisschen lustig, dass die Amerikaner sich entschlossen haben, den Film Annie Hall zu nennen und es für uns Deutsche gleich zum Stadtneurotiker wurde, oder?
Ja, Woody Allen hat sich dazu entschlossen, den Film Annie Hall zu nennen, ja, nach der Frauenfigur von Diane Keaton.
Nur bei uns war es der lustige Bananas Woody.
Ja, also der Film handelt natürlich von Diane Keaton, von dieser kauzigen, verschrobenen Frau Annie Hall. Und Allen hatte nicht die Absicht, einen Film über einen Stadtneurotiker zu drehen. In Deutschland fand man aber, dass Woody Allen der Star sei und
der
Film von Woody Allen handelt. Also ich glaube, Gagschreiber, richtig? Mhm. Drehbuchautor, Gagschreiber.
Groß geworden unter der Achterbahn auf Coney Island.
Ja, also was später in Radio Days, 10 Jahre später, noch einmal vorkommt in seiner Autobiografie sozusagen. Aber auch hier dieses autobiografische Element, nicht das einzige sicher. Also Woody Allen reichten zu seinem größten Triumph für diese Hauptpreise wenige Nominierungen. Bester Film, beste Regie, der Schauspielpreis für Diane Keaton, ja, und der Drehbuchpreis für Woody Allen. Alles sehr zu Recht. Bemerkenswert ist allerdings tatsächlich, dass The Turning Point von Herbert Ross 11-mal nominiert und auch Julia, ein Spätwerk vom großen Fred Zinnemann, 10-mal nominiert, glaube ich, nahezu keine Preise bekommen haben. Also Julia hat, glaube ich, Schauspielpreise bekommen oder einen Schauspielpreis. Beste Nebenrolle oder dergleichen.
Ja, Vanessa Redgrave, aber Vanessa es ist ja Redgrave. Trotzdem irgendwie ein unfassbar, also die Filme, die viel nominiert wurden und die ausgesehen wurden, fallen leider auch, ob wir sie nun kennen oder nicht, gegen Star Wars und Annie Hall halt auch ab. Wobei Steven Spielberg jetzt für Close Encounters tatsächlich seine erste Regienominierung bekommen hat. Ein Film, der als einer seiner besten und traumwanderischsten gilt. Eine Perspektive, die ich irgendwie nie teilen konnte. Mich hat irgendwie, also ich fand die Entscheidung, Richard Dreyfuss, der übrigens in diesem Jahr einen Oscar-Darsteller bekommen hat, aber für einen anderen Film, nämlich Goodbye Girl, als Hauptfigur in diesem Film immer sehr zielspältig. Jemand, der freudestrahlend seine Familie verlässt, um mit den Außerirdischen davon zu fliegen. Das ist auch eine sehr anti-Spielberg-artige Perspektive halt auf den Wert von Familie. Ich fand das immer sehr, sehr traurig und sehr deprimierend, dass jemand seine Verwandten zurücklässt, um sich dieser neuen Macht anzuschließen. Also mir hat das nicht gefallen. Ja,
er ist auserwählt und er kann nicht widerstehen. Und er ist
Drogenabhängiger, ist ein Süchtiger.
Ja, er ist vollkommen besessen von der Vorstellung und er hat die Zeichen ja sehr früh gesehen und sich dann den Suchern angeschlossen. Und es ist ausgerechnet François Truffaut, bewundert von Steven Spielberg, der ihm den Weg weist. Ein Wissenschaftler, ein UFO-Forscher, der erkennt, dass Richard Dreyfuss der Erwählte ist und der ihn dann schließlich zum Raumschiff schickt. Also in gewisser Weise wird natürlich E.T. vorweggenommen. Und ich erinnere mich, in der Kindheit hatte der Film eine große Faszination auf die 7-8-Jährigen.
Wobei natürlich E.T. derjenige ist, der erkennt, wo seine Familie liegt und auch dem kleinen Elliot sagt, wo dessen Familie liegt. Ne? Zurück, also ja. Er kehrt in die eigentliche Familie zurück und Elliot bleibt auch zu Hause bei seiner richtigen Familie. Und das ist da natürlich anders. Ne?
Dreyfuss bricht auf ins Unbekannte, aber er hat eben die einzigartige Gelegenheit. Er bekommt die Gelegenheit, und er wird ja sehr freundlich, gastfreundlich empfangen, muss man annehmen. Und mehr sieht man dann ja nicht. Und er wird möglicherweise zurückgebracht, kann man hoffen.
Ja.
Aber er bricht auf ins Ungewisse.
Es war ja für das Hollywood-Kino auch eine tolle Entwicklung zu sehen, dass Star Wars überhaupt so viele Nominierungen, also überhaupt ein Märchenfilm im All, ein Western im All, so viele Nominierungen bekommen konnte. Alec Guinness, über den gibt es ja lustigerweise die Anekdote, dass er mit Star Wars gar nicht so viel anfangen konnte. Und wurde trotzdem als Nebendarsteller nominiert. Die graue Eminenz, die sie da zwischen diesen Robotern und diesem irrsinnig heißen Drehort in Tunesien hin und her bewegen musste, hat dann irgendwie von der Bühne herab dann wahrscheinlich geurteilt, dass es sowieso nur Märchenquatsch ist. Wurde aber dann mit einer Nominierung bedacht. Das wäre auch eine schöne Sache. Und wie wir sehen, Maximilian Schell schon wieder. Also wir können gar nicht mehr entkommen.
Ja. Für Julia von Sinnemann nominiert. Hat diesmal nicht gewonnen, sondern wiederum Jason Robards, der jetzt schon für The President's Man den Preis für die beste Nebenrolle gewonnen hat, hat hier auch übrigens als Dashiell Hammett, der Kriminalschriftsteller für Julia, den Preis bekommen. Nominiert waren interessanterweise auch Mikhail Baryshnikov für Turning Point.
Und eben ihr wusst, dass der eine Oscar-Nominierung hat. Baryshnikov, also ist
ja. Ja. Als Tänzer, glaube ich, bekannt geworden. Mhm. Bei den Frauen eben auch der Preis für Julia, Vanessa Redgrave, andere Nebenrolle. Außerdem war Tuesday Weld für Looking for Mr. Goodbar nominiert.
Die Obskurs hast du natürlich vergessen, die habe ich auch fast vergessen, nämlich im Feld Best Actor Travolta. Ja. Travolta Saturday Night Fever als Tony Manero. Also ich war mir immer nie sicher, ob ich ihn für einen guten Schauspieler halten soll oder nicht. Es war natürlich ein sehr aussehenerregender Film, nicht zuletzt auch wegen des Soundtracks. Und ich glaube, es ist ein John Badham Film. Und die Geschichte ist natürlich schon eine ähnliche Geschichte wie bei Rocky, ne? Dass jemand das Ventil findet oder dass jemand in dem Fall also wirklich die Tanzfläche findet, um irgendwie den Aufstieg zumindest irgendwie nachzuvollziehen. Aber ich weiß nicht, also es gibt ja viele, die John Travolta für einen missverstandenen großen Schauspieler halten, aber selbst seine Nominierung für Pulp Fiction, die ja seine zweite gewesen ist und glaube bis heute auch einzige nach Saturday Night Fever, war ja schon eher so eine Art Hommage an Genrefiguren, an Rock'n'Roll-Figuren, so wie auch der Tony Manero ja letzten Endes ja auch so ein Rockabilly darstellt.
Ja, also diese Nominierung, die spätere Nominierung für Pulp Fiction war sicher eine Verbeugung. Erstaunlich, dass er für Night Fever, was natürlich ein sehr, sehr populärer Film war und eine sehr auffällige Rolle, auch für den Tanz vielleicht nominiert. Übrigens in der Kategorie, in der Richard Dreyfuss für die Komödie Goodbye Girl gewonnen hat, eine sehr auffällige, utrierte Darstellung, in der alle Register zieht, eigentlich hemmungslos überspielt. In der Kategorie ist auch Woody Allen für Annie Hall nominiert worden als Schauspieler, neben Marcello Mastroianni.
Ist das seine einzige als Schauspieler eigentlich?
Für Allen? Vermutlich, ja, glaube ich schon. Also er war sehr gut in Martin Ritz,
der Strohmann, oder?
Glaube ich nicht. Das können wir aber nachsehen. Das war also 1979 vermutlich. Richard Burton für Ecos und Richard Burton hat wieder nicht gewonnen. Er wurde schließlich 8-mal nominiert und hat kein einziges Mal den Oscar gewonnen, weder als Nebendarsteller noch als Hauptdarsteller. Nun, Mastroianni für A Special Day, der Film, den ich nicht kenne, hat, glaube ich, auch nie einen Oscar gewonnen. Bei den Frauen waren außerdem Anne Bancroft auch für Turning Point, Jane Fonda in Julia und Shirley MacLaine nominiert, also auch eine starke Konkurrenz, in der Diane Keaton sich behaupten konnte.
Ich habe irgendwie immer in Erinnerung behalten, aber es ist anscheinend falsch, dass in der damaligen Zeit weniger fremdländische Schauspieler und Schauspielerinnen nominiert wurden. Aber wenn Sie sich jetzt die ganzen Listen angucken, die wir in dieser Sendung behandelt haben, es sind doch immer wieder die Klassiker Italiener oder Franzosen dabei gewesen.
Ja, Engländer, Schweden. Der Walliser Richard Burton, ja. der Brite Alec Guinness, Maximilian Schell und Michael Baryshnikov sogar. Also, da war kein Mangel an verschiedenen Ländern.
Aber wie würdest du denn Annie Hall in der Gesamtfilmografie von Woody Allen bewerten? Findest du zum einen, ob er es verdient hat, Star Wars zu schlagen? Und wenn du dir einen Film aussuchen würdest von Woody Allen, der in die Oscar-Kategorie des Gewinners am besten passt, wäre das auch der Stadtneurotiker?
Ja, es war der erste Film Woody Allens, der in Frage kam. Also sozusagen, später sagte man, der erste komplett ernsthafte Film nach Die letzte Nacht des Boris Ruschenko, auch schon mit tragischen Zügen und auch kein Klamauk, keine Dystopie, Tragikomödie eigentlich. Und Annie Hall ist der erste realistische Film, der in seinem eigenen Bezirk spielt. Also unter Drehbuchautoren, Intellektuellen in New York, deren private Beziehungen, aber auch deren Schwierigkeiten, sich im Beruf zu behaupten und auch der Umbruch von früheren Varieté, Entertainment, vom Witz erzählen, sozusagen Stand-up-Comedy, was Woody Allen selbst gemacht hat, zum Fernsehautor und zum naturgemäß eigentlich unglücklichen, zynisch gewordenen Drehbuchautor. Eine Figur, die dann ähnlich in Manhattan zu sehen ist, ein Jahr später.
Findest du die Figur denn, die er hier verkörpert und in Manhattan, nämlich des auf sich selbst zurückgeworfenen Autoren, der sich sein Unglück selber geschaffen hat, also in der Figur, wie heißt sie mal, die Hemingway, die da mitspielt?
Marion Hemingway.
Sie ist ja letzten Endes eine Frau gewesen, die ihm alles geboten hätte, aber er stand sich selber im Wege und so weiter. Findest du denn diese Figur des auf sich selbst zurückgeworfenen Autoren, der aber sein Schicksal so hinnimmt, auch für realistisch? Also mich haben beide Figuren sehr bedrückt.
Diese Männergestalt hat dich bedrückt, dieser Typus des zweifelnden, zerrütteten, deprimierten Intellektuellen. Ja, das ist natürlich ganz die Figur, die Allen dann so populär gemacht hat. Also die durch Allen populär wurde und mit der Allen populär wurde, eben als dieser Prototyp des Stadtneurotikers. Der Begriff ist ja nicht falsch. Es ist die Stadt und es ist der Neurotiker. Und es sind Frauen, es sind Diane Keaton, es sind übrigens Meryl Streep in Manhattan und Marion Hemingway, die sehr junge in Manhattan. Aber Annie Hall ist natürlich vollkommen geprägt durch Annie Hall und dann den Frauentypus, der also die kauzige, selbstbewusste, eloquente, selbstständige Frau. Ellen Burstyn ist so ähnlich im Kino der 70er Jahre. Ellen Burstyn, die ja auch den Oscar für Alice Doesn't Live Here Anymore, ich glaube, 2 Jahre zuvor bekommen
74,
hat.
Ne? Was ja auch der Beweis gewesen ist, dass Scorsese damals schon, also vor seinem Durchbruch mit Taxi Driver in der Lage gewesen ist, Schauspieler so anzuleiten, dass sie das Beste rausholen. Ne? Das hatten mir viele nicht zugetraut. Viele haben ja auch gedacht, dass er nach Mean Streets Genre-Regisseur vor allem für Krimis werden würde.
Ja, und Alice lebt hier nicht mehr, ist ganz und gar ein Frauenfilm und ein Film, der fast ausschließlich von Burstyn getragen wird, viel mehr als von Kris Kristofferson, der eigentlich nur eine Nebenrolle spielt und spät erst überhaupt im Film vorkommt. Nun, ich glaube, Annie Hall und Manhattan sind die entscheidenden Filme von Woody Allen. Später kamen noch hinzu Anna und ihre Schwestern, für den er den Drehbuch-Oscar gewonnen hat. Sicher Radio Days, Ehemänner und Ehefrauen würde ich zu den großen Filmen zählen. Und er hat immer wieder Nominierungen bekommen für das beste Drehbuch, nicht mehr für den besten Film und nicht mehr, auch nicht für die Schauspieler, wobei er immer sehr populäre Schauspieler und die Schauspieler der Stunde, die Schauspieler der Saison jener Periode besetzt hat oder besetzen ließ. Und es wollten natürlich auch alle in seinen Filmen immer auftreten, eben beginnend mit den späten 70er Jahren. Zwei Jahre später kam dann Stardust Memories, also der Film, so Fellini-esque, hat man immer gesagt, Bergmann-esque auch. Und das ist ein Film, der dich deprimiert haben müsste, weil das eigentlich die Selbsterkundung ist, die Albträume, die sein Hadern mit der eigenen Popularität, mit den sich immer wiederholenden Pressekonferenzen, mit den Filmfestivals, mit den Vorführungen, mit den Autogrammwünschen und den Leuten, die ihm hinterherlaufen. Das war noch nicht 1977, aber da er reflektiert in Broadway, Stardust Memories über den Ruhm, der durch Annie Hall passiert ist, ein gefeierter Filmemacher, der immerzu gefragt wird, sind Sie von Kafka beeinflusst? Was denken Sie über die Filme von
Ja, aber die doofen Fragen sind ja die eine Sache, aber kann man denn als Regisseur, der fast nur in New York, zumindest in dieser Zeit in New York gedreht hat, überhaupt jemand sein, der belagert wurde? Ich stelle mir die Leute, die freiwillig in New York bleiben, um da ihre Filme zu drehen und nicht nach Hollywood gehen, so wie Woody Allen oder anfangs Scorsese halt als Leute vor, die wissen, in welcher Stadt sie sind und warum sie da oder wie sie da drehen können, ohne irgendwie belästigt zu werden. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass Woody Allen zu denjenigen Leuten gehört hat, die irgendwie vom Paparazzi verfolgt wurden.
Nun, natürlich übertreibt er in Stardust Memories. Aber wenn dieser Regisseur, der in seiner Einsamkeit lebt oder sich ganz auf die Kunst konzentriert, wenn der sich in die Öffentlichkeit begibt, dann ist es natürlich zu Empfängen, zu Filmfestivals, zu Retrospektiven, wenn der neue Film vorgeführt wird. Und dann muss er all diese Fragen beantworten, muss Interviews geben. Und da in dem Film wird behauptet, dass auch Fotografen mit Blitzlichtern und neugierige Leute ihre Nasen an die Scheiben drücken und ihn schon erwarten bei den Festivals. Das mag aber in Cannes ja so gewesen sein, beim New York Film Festival. Und bei den Oscars ja letztlich auch. Also für ihn war ja alles zu viel. Also wenn man beobachtet, bei den Interviews etwa mit Georg Stefan Troller viele Jahre später, wie vorsichtig, halb abgewandt zum Interviewer er die Fragen beantwortet, wie angefasst er ist, wie sehr ihn das eigentlich anwidert und er nicht will, dass er nach Privaten gefragt wird, obwohl man in diesem Dokumentarfilm von 1990, glaube ich, nee, von 2000 erst, ihn sieht beim Schneiden, bei der Schneiderarbeit, wie er am Schneidetisch steht in einem Büro und aber sehr beklommen dem Fragesteller Troller gegenübersteht. Und er ist dazu verurteilt worden, für diesen Dokumentarfilm Fragen zu beantworten. Und man sieht ihm an der Magenbitter oder Leichenbittermine an, wie sehr er das hasst.
Ich wusste gar nicht, dass er selber schneidet.
Er steht zumindest in einem Schneiderraum, schaut auf den kleinen Bildschirm und die Cutterin sitzt davor. Und in diesem Raum ist die Kamera und beobachtet. Das habe ich nirgendwo anders gesehen, auch nicht in dem berühmten Dokumentarfilm Wild Man Blues von 1996, wo er, glaube ich, in Rom oder in Venedig beobachtet wird. Und auch bei Filmfestivals, das ist der große Dokumentarfilm über Woody Allen. Jedenfalls hat er da Einblicke gewährt und das hat er ja sonst fast nie gemacht. Er hat ein langes Gespräch mit Helmut Karasek geführt, in einer behaglichen Wohnung. Man weiß, dass er sonst mehr oder weniger in Filmwohnungen oder in großen Hotelsuiten wenn überhaupt, Interviews gegeben hat. Mitte der 90er Jahre musste er natürlich Interviews geben, weil die Produktionsfirma verloren hatte und in Amerika kein Verleih mehr hatte. Und dann hat er das Geld ja in Europa gesucht und andere Finanziers gefunden. Deshalb hat er dann in den letzten 10 Jahren auch so viele Filme in Europa realisiert. Zunächst in London etwa Matchpoint und dann Vicky Cristina Barcelona. Da ist Barcelona schon im Titel. Und musste sich also später das Geld zusammensuchen. Jetzt umso mehr, nachdem der Amazon-Vertrag gescheitert ist. Andererseits hat er wahrscheinlich eine hohe Abfindung bekommen.
Ja, er hat tatsächlich nicht eine Abfindung bekommen, sondern geklagt.
Man hat sich außergerichtlich geeinigt.
Ich bin mir nicht, also ich weiß nicht, ob man sich außergerichtlich geeinigt hat oder ob er tatsächlich gewonnen hat, aber er hat eine große Summe bekommen.
Ja.
Für 3 ausstehende Filme, die nicht kommen. Und der letzte, der kam, der im Kino angelaufen ist, du warst ja, glaube ich, da im Internationalen, ne, im Berliner Kino, der wurde natürlich auch totgeschwiegen, ne, aus den bekannten Gründen. Nun hat Woody Allen dann sozusagen, wie du es richtig dargestellt hast, 1977 seine erste große Chance gleich genutzt und wurde zum ersten und einzigen Mal mit dem besten Film ausgezeichnet. Ich würde sagen, damit sind wir langsam auch zum Ende gekommen unserer Oscar-Spezialreihe. Dem Hörer wird ja sicherlich aufgefallen sein, dass wir uns auf unsere Lieblingsphase konzentriert haben, 1973 bis 1977. Also wirklich 5 bemerkenswerte, aufregende Jahre in Hollywood, die vieles verändert haben und was man heute vermisst. In der nächsten Sendung, die auch schon in 2 Wochen kommt, widmen wir uns dann den aktuellen Oscars, nämlich den Gewinnern der kommenden Oscar-Verleihung. Wir werden die Sendung gleich am Tag nach der Verleihung aufnehmen und hoffentlich auch gleich online stellen, sodass ihr unsere Beurteilungen hören könnt. Wir hatten ja schon eine Sendung gemacht zu unseren Favoriten und drücken den Film entsprechend die Daumen. Die alten Klassiker, über die wir gesprochen haben, müssen wir nicht mehr feiern. Die Wünschen sind genügend gefeiert. Arne, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft?
Wir sehen uns am Vormittag nach der Oscar-Verleihung, es wird ja um 6 Uhr etwa enden, vermutlich.
Wütend oder freudig werden wir dann sprechen, ob wir dann zufrieden sind mit den Oscars. Du hoffst ja auf den Irishman. Ich hoffe ja nicht auf den Irishman.
Aber worauf hoffst du?
Naja, auf die Sachen, auf die ich mich freue, die werden wahrscheinlich keine Chance haben. Also auf Marriage Story, darauf würde ich mich sehr freuen. Und ich habe zur Vorbereitung gestern ein zweites Mal Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood geguckt und mich wieder so geärgert wie beim ersten Mal. Mhm. Und würde mich halt freuen, wenn er gewinnt, damit ich mich in der Sendung darüber aufregen kann.
Das ist ein Wort, ja. Aber ich denke auch, das ist ungefähr der einzige Grund, der für Once Upon a Time in Hollywood spricht. Ich wäre auch sehr dagegen, auch sogar für Schauspielpreise. Auch den Drehbuchpreis würde ich dem Film nicht zusprechen. Das ist aber am ehesten denkbar wahrscheinlich.
Ja, es ist mir gestern wieder beim Gucken nochmal klar geworden. Der Film würde noch weniger funktionieren, wenn man nicht wüsste, dass es die Charles Manson, die Sharon Tate Morde gegeben hat. Denn wenn man den Film gucken würde, ohne Bewusstsein für die historischen Begebenheiten, hätte man 130 von 160 Minuten die Geschichte zweier alter Freunde, die im Filmgeschäft nichts mehr zu suchen haben. Und das trägt kein Drehbuch. Das ist kein Drehbuch-Oscar. Und schon gar nicht für diesen angetackerten Glorious Bastards-Verweis mit den Ultramorden am Ende. Also ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber gut, will ich mich jetzt auch nicht reinsteigern. Vielleicht hören wir da beim nächsten Mal noch mehr von. Marriage Story aber findest du ja auch, wäre der
Marriage Film. Marriage Story würde ich nahezu jeden Preis zusprechen, sogar für den besten Film, sicher für Baumbach. Und vielleicht auch Schauspielpreise. Ich glaube aber, dass Baumbach noch etwas warten muss. Und Marriage Story, also der Meyerowitz-Stories vor 2 Jahren, ist vielleicht sogar ein noch besserer Film, der ignoriert wurde. Aber es wird ein noch besserer Film von Noah Baumbach kommen, der dann auch Oscars gewinnen wird. Und allemal für Schauspielleistungen. Für Marriage Story wird vielleicht ein Drehbuchpreis bleiben. An Once Upon a Time glaube ich nicht. Heißt aber, du hast den Film mindestens noch einmal gesehen. Und komplett,
ich habe ihn gestern nochmal angesehen.
So wie ich den Irishman nahezu 3-mal gesehen habe. Den gucke ich auch noch einmal. Once Upon a Time nicht, aber Marriage Story. Das ist schwer zu sprechen. noch einmal vor der Verleihung.
Weißt du, bei Irishman, ich finde es ja gut, es ist ja nach, weißt du, der Punkt ist ja, mit dieser Figurenkonstellation, Joe Pesci, De Niro und Scorsese und so weiter, die kennt man ja tatsächlich in dieser Konstellation seit 1980, ne? Seit 40 Jahren, seit Raging Bull. Man ist dann gemeinsam mit den Eltern geworden. Von daher kann ich schon irgendwie die Zeitspanne verstehen, was sie in einem selber verursacht. Ich habe, um nochmal kurz einen kleinen Exkurs zu machen, aber dann ist von meiner Seite auch wirklich Schluss. Ich habe mich vor ein paar Tagen auch mit meinem Lieblingsheld Indiana Jones beschäftigt und mir den viel gelobten dritten Teil Der letzte Kreuzzug angeguckt, der ja auch von einer Altersgeschichte handelt, nämlich wie Harrison Ford als Indiana Jones seinen alten Vater John Connery trifft. Er trifft auf den Ägypter Salah wieder und er trifft auf Denham Elliott, der Marcus Brody Museumsleiter spielt. Und ist die ganze Zeit damit beschäftigt, diese drei alten Herren irgendwie zu beschäftigen, damit die nicht von den Nazis getötet werden. Viele feiern den Film auch als irgendwie so älter gewordenen Film oder als einer, der irgendwie Figuren im Wandel der Zeit zeigt. Aber zwischen Riders of the Lost Ark und Crusade liegen halt nicht wie bei Scorsese und Raging Bull und dem Irishman 40 Jahre, sondern liegen nur 8 Jahre. Und die Zielgruppe, die Indiana Jones gut findet, waren damals schon Kinder und Jugendliche. Die werden nicht innerhalb von 8 Jahren, so wie wir, 40 Jahre älter geworden sein, um diese alten Herren irgendwie zu würdigen. Und das ist zum Beispiel ein Fehler gewesen, den dieser Spielberg-Film hat. Ich weiß, es ist nur ein Exkurs, der mir gerade irgendwie so hochgekommen ist. Aber deswegen, also du weißt ja, ich bin kein Freund des Irishmans, aber ich finde, dass es ein Film ist, der zeigt, wie er Generationen umspannt, extrem wirkungsvoll, und ich kann verstehen, dass er die Zuschauer deswegen auch bindet.
Ja, das ist das auch, was mich anrührt, dass Scorsese vielleicht zum letzten Mal einen so großen Film gedreht hat mit De Niro, mit Pesci, mit Pacino. Es kommt alles zusammen. Es kommt seine Virtuosität, es kommt das herrliche Drehbuch von The Alien und die Souveränität der Inszenierung. Übrigens auch mit manchen Längen und mit manchen Unglaubwürdigkeiten, die möglicherweise auch typisch sind für Scorsese. Also nicht alles ist vollkommen durchdacht oder überzeugend. Durch die Zeitsprünge, da so viele Jahrzehnte geschildert werden. Und eben dieses De-Aging, was wahrscheinlich der große Nachteil des Films ist. Und von gewisser Albernheit. Und die ersten anderthalb Stunden des Films sind nicht vollkommen überzeugend. Wir haben das ausführlich besprochen. War ein gewisser Widerspruch in meinen Aussagen, in meiner ersten Bewertung und dann in meinem späteren Lob für den Film, dass sich aber irgendwie doch auf die letzten 2 Stunden des Films bezieht. Gäbe es nur diese 2 Stunden, wäre The Irishman einer meiner Lieblingsfilme überhaupt.
Ja, da werden wir mal gucken, wie die Oscars sich entscheiden werden.
Ja, wir sehen uns dann an dem Vormittag übermüdet, aber aufgeregt wieder.
Genau.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
Mal. Ja, tschüss.